ich habe stressige Sachen erlebt. Vielleicht auch was Traumatisches erlebt, siehe Fruchtfliegen. Oder ich habe eine bestimmte Form von Ernährung. Oder andere Umwelteinflüsse. All das kann wie so Vorhängeschlösser Einfluss auf das nehmen, was bei mir genetisch abgelesen ist und damit wirkt.
Ich habe meinen Opa und den Urgroßopa nicht mehr, aber ich habe meinen Opa kurz kennengelernt. Da war ich ja noch ein kleines Kind. Ich habe den vor Augen, wie der aussieht. War ein totaler Tyrann. Und ich habe viele ältere Familienmitglieder befragt, als sie noch lebten. Und da war es so ziemlich eindeutig, dass diese Frau einfach das nicht mehr ertragen konnte.
Andersrum muss man sich auch klar machen, was man immer und immer wieder hört, ist, es wird nicht drüber gesprochen.
Ja, das ist gut möglich. Nur ich habe ja Vergleichsfamilien in unserer Familie, wo eben auch Kinder da waren, sogar noch mehr Kinder als bei uns. Und trotzdem... Es ist tragisch geendet.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Atze,
Leon,
hallo,
du bist
hallo,
schon wieder im hallo. Tiefflug.
Ach Gott. Wieso denn im Tiefflug?
Ja, weil du so viel zu tun hast, kommst gerade ins Hotel, hast heute Morgen wahrscheinlich schon einen Termin gehabt.
Ja.
Bist du frisch und ausgeschlafen?
Ey, sowas von frisch und ausgeschlafen. Gestern das Baunatal, nicht das Baunatal, sagt man, sondern Baunatal, den Ort,
bei
die
Kassel.
Stadt auseinandergenommen. Ja. Genau, bei Kassel. Und jetzt sind wir gerade nach Siegen gefahren und ich sitze hier im Hotel Pfeffermühle.
Gibt's ja.
Es gab kein Motel One, was soll ich machen? Und
sowohl Hotel heute als auch Stadt passt namentlich super zu dir, finde ich.
Genau, ganz genau. Siegen und Pfeffermühle, fantastisch.
Da fehlt nur noch der Chefsalat, oder?
Ja, so ein...
Oh Gott.
Den bestelle ich mir dann.
Du
gleich.
Merkst, ich bin in der Programmfindung mitten drin.
Ja, wie geht es? Wie hieß du nochmal? Nicht Roberto Gaisini, sondern...
Jorge Bukaki.
Nach wie vor meine größte Freude, wenn ich das dann bei dir sehen werde. Nein, hier ist alles super. Ich habe auch, ich habe ein Gefühl des Tages, wo, ja, ich brauche aber ein Zitat dafür. Und da müssen wir vielleicht zusammen mal gucken, was ist denn dann eigentlich das passende Gefühl dazu? Pass auf, Robin Williams sagte einmal, ich denke, dass die traurigsten Menschen immer alles tun, um Menschen glücklich zu machen. Weil sie wissen, was es heißt, sich absolut nutzlos zu fühlen und sie wollen nicht, dass sich jemand anders so fühlt. Das fand ich als, also es ging erstmal, als ich das las so, und das gibt's auf Englisch, da hat es noch mehr Pathos gefühlt so, dass mir das so richtig nahe ging. Weil so diese Idee, dass die Menschen, die besonders traurig sind, die ganze Zeit so nach außen alles tun, damit andere glücklich gemacht werden, aus dem Wissen heraus, wie das ist, sich schlecht zu fühlen, das holte mich sehr ab. Dann habe ich, und das ist jetzt ein bisschen ein Dämpfer an der Geschichte, das muss ich aber direkt dazu sagen, recherchiert. Mhm. Es gibt keinen Beweis, dass dieser Satz tatsächlich jemals von Robin Williams, dem Schauspieler, gesagt wurde.
Das schon nicht.
Und dann gibt es jetzt natürlich, könnte man jetzt streiten, gibt es denn irgendwie... Macht das denn wissenschaftlich Sinn, dass man jetzt sagt, die besonders traurig sind, versuchen immer die anderen besonders glücklich zu machen?
Ja.
So, und da sitze ich jetzt mit diesem Satz, auf dem ich hier rumkaue, oder mit diesem kurzen Zitat, ist mir jetzt egal, wer es gesagt hat, aber es wird im Internet rauf und runter geliked. Es scheint mit vielen etwas zu machen.
Ja.
Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das so ein klassisches Vorurteil oder ist also, dass die Traurigen dann immer nach außen besonders auf, hey, allen anderen muss es gut gehen, machen? Oder ist da was dran? Was sagst du? Mein Gefühl ist gerade so ein bisschen Konfusion.
Ich als gläubiger und hingebungsvoller Windscheid-Jünger sage,
lass mich.
Hab gelernt in über 4 Jahren.
Nichts wäre mir schlimmer.
Nee, also ich die positive Seite hier. Da
ich nehme das als
jetzt
Beleidigung.
Sagen, nein, danke. Ich werde das jetzt mal alles untermauern. Hab hier gelernt in der Zusammenarbeit mit dir und in der Freundschaft mit dir, dass wir dazu Studien brauchen, dass du das Thema bearbeiten musst und dass wir das hier besprechen sollten. Das ist doch wirklich,
ach so, aber diesen Raum würdest du dem geben.
Das ist wirklich, wirklich, wirklich ein schönes Thema, was wir hier bearbeiten sollen. Und am besten sogar noch vor Weihnachten.
Das ist doch, dann ist es, ja, passt vielleicht auch ganz. Ich mache mir eine Notiz, warte.
Nein, und jetzt nochmal zum Thema Windscheid-Jünger. Das ist total ernst und lieb gemeint. Weil ich bin jetzt mittlerweile in Diskussionen und auf allen Geburtstagen und Stehempfängen schon gefürchtet, weil ich immer nach Studien frage und Metastudien.
Sehr gut.
Also so okay. Geht deine sehr Saat gut. Doch sehr auf. Ne?
Ja, okay. So ginge meine Saat auf, nur das müsste ja auch dann immer an mich als Absender gelten. Ne? Also dass du ja. Dann auch von mir immer verlangst, hast du ja gerade, ich gebe dir völlig recht, du hast natürlich gefragt, was sind denn deine Studien dazu und nimmst das jetzt nicht einfach hin, wenn ich hier irgendwas schwadroniere.
Ja, so verdammst du mich wichtig. Schon.
Ja, das ist gut, das aber genau das brauchen wir, das ist genau das, was wir brauchen. Ja. Nochmal, glaubt keinem ohne Quellen, glaubt den Leuten bloß nicht, weil sie irgendwelche Titel haben oder selbstbewusst auftreten oder eloquent sich da daherparlierend ausdrücken können. Frag nach, frag, wie kommst du dazu, woher weißt du das? Und meistens die ganz großen Laberer entlarvst du dann schon, die vielleicht dann schon ein bisschen trainiert haben. Da will ich mir dann die Quellen tatsächlich zeigen lassen. Also ich, Arzt, werde das recherchieren.
Ja, sehr gut. Das ist wirklich eine Sendung wert, finde ich.
Darf ich denn aber trotzdem von dir, um es für mich
unbedingt.
Ein bisschen einzusortieren. Also nochmal. Ich denke, dass die traurigsten Menschen immer alles tun, um Menschen glücklich zu machen, weil sie wissen, was es heißt, sich absolut nutzlos zu fühlen. Und sie wollen nicht, dass sich jemand anders so fühlt. Was macht das denn mit dir, das zu hören? Und was verbindest du damit jetzt ganz ohne Studien
Also im Hörsaal würde ich mich direkt melden und würde erst schon mal einwenden, und das würde ich hier im Gespräch mit dir auch, dass es so viele verschiedene Arten und Gründe gibt, traurig zu sein, dass da ja schon mal eine Unwucht drin ist. Die Aussage ist mir zu generell, zu allumfassend. Das kann nicht sein. Es gibt sicher Menschen und eben diese Mehr vom traurigen Clown, die gab es ja immer schon. Dass der Leute zum Lachen bringt, weil er selber so traurig ist. Aber das muss so nicht stimmen. Also nimm nur mal mich als Clown auf der Bühne. Ich lache ja auch über andere so gern. Es ist ja sehr, sehr leicht, mich zum Lachen zu bringen. Natürlich habe ich meine dunkle Seite, aber ich habe eine überwiegend heitere Seite. Und bei mir ist es genau auf dieser Lore transportiert, dass ich eigentlich eher ein sehr gut gelaunter Mensch bin. Ich hole das gar nicht so aus der dunklen Ecke.
Ja, okay, ja. Ich meine, ich finde, es passt so zu diesem Robin Williams, den wir alle aus den Filmen kennen. Das, was du gerade auch gesagt hast, der Clown,
ja.
Der dann da steht. Und dann gab es ja den Suizid auch, wo man jetzt dann vielleicht tatsächlich erstmal so denkt, es passt so schön zusammen. Aber ich hätte auch meine Skepsis.
Ja.
Ich hätte auch meine Skepsis.
Also das sollten wir unbedingt untersuchen. Schönes Thema.
Werden wir tun. Na gut, dann bleibt es für den Moment bei einer Konfusion. Vielleicht ist Konfusion das Falsche, vielleicht nennen wir es lieber Neugier. Du weißt, ich bin ein Riesenfreund der Neugier, weil ich oft denke, dass die uns davor bewahrt, uns dann mit den zu einfachen Antworten zufrieden zu geben und eben Lust macht. Da steckt ja das Wort
Gier drin. Ne?
Wieder den Leuten. Jetzt letztens ist die Masterclass gestartet und da gab es das wieder so, dass ich die Leute am Anfang frage, was ist euer Gefühl heute? Und dann beschreiben sie so ein bisschen was. Und da waren viele auch so Neugier und aufgeregt und Vorfreude. Und da habe ich gesagt, das finde ich so ein tolles Gefühl, weil ich finde, es ist das Gegenstück zu, irgendwann ist in deinem Kopf so ein Muster festgerostet und dann machst du das, wie du es immer so gemacht hast und läufst die Trampelpfade deines Lebens immer gleich ab. Und Neugier ist für mich wie so ein Endroster auf so ein festgehangenes Gartentor, was dann wieder aufgeht. Und dass da auch das Wort Gier drin steckt. Deswegen mache ich das auch so gerne, weil dass man sich eine Lust daran entwickelt und dass sich positive Emotionen auch im Prinzip in uns hinein rückverstärken können. Das ist, vielleicht sagen wir dann, also mein Gefühl heute ist Neugier. Vielleicht ist es jetzt bei dir auch gerade entstanden, dein Hirn hat es erschaffen. Vielleicht ist deins aber auch ein ganz anderes. Atze, als dein Jünger will ich natürlich auch wissen, wie geht's meinem lieben Freund?
Mein Gefühl ist Panik.
Okay.
Große Panik, weil nächste Woche geht's los mit dem neuen Programm. Und ich verfalle, wie ja fast alle zwei Jahre, diesmal etwas länger, in den Panikmodus und denke, ich habe noch gar nichts. Ich habe schon einiges, aber da steht schon eine Menge. Ich bearbeite das auch und muss auch manchmal wirklich für mich selber laut lachen. Und trotzdem bin ich panisch, weil ich weiß gar nicht, wie ich diese PS auf die Bühne bringen soll. Also vorlesen könnte ich das alles wunderbar, aber das so locker daher zu sagen. Aber
das heißt, in unseren Lev Vygotsky-Kreisen haben wir ja mal hier behandelt, dann bist du raus aus der Komfortzone.
Total.
Bist jetzt aber eigentlich auch über die Learning-Zone, in die wir eigentlich rein wollten, hinweg und stehst jetzt quasi in der Panikzone, also wirklich weit weg von da, wo du dich noch wohl und zu Hause fühlen würdest.
Ja, das schon. Also so ein Unwohlsein ist gar nicht dabei. Ich habe zwar Panik, aber es kribbelt auch so schön. Das liegt ja wahrscheinlich an der Menge der Berufsjahre, dass ich weiß, das gehört dazu. Das ist auch ein bisschen oder ein großer Teil Respekt vor dem Publikum, dass ich nicht mit leeren Händen da stehen will. Ich kenne durchaus Kollegen, Kolleginnen, die sagen, ach ja, zwei, drei Sprüche, dann tanze ich ein bisschen, läuft schon. Aber nee, da bin ich dem Publikum zu sehr verpflichtet. Ich will, dass sie einen schönen Abend haben. Und das setzt mich unter Druck, okay, und das ist ein schöner Druck.
Okay, aber also muss auch Roberto Bukkake noch ein bisschen.
Jorge Bukkake.
Entschuldigung, natürlich, oh Gott, ich muss mir noch tätowieren lassen. Du musst noch die Camp David Shirts von Jorge Bukkake bügeln. Wobei, was hat Jorge Bukkake an? Nein, Camp David Shirts hätte Roberto Gaisini an. Natürlich in seinem eigenen Design. Was wird ein Jorge Bukkake auf der Bühne tragen?
Freier Oberkörper, breiter Gürtel,
freier Oberkörper.
Schlaghose, babyblaue.
Auch nichts anderes als die Gürtel.
Blaue ja. Ich hab ne Studie für dich. Ich habe eine Studie. Hatte ich letzte Woche schon mal angekündigt. Und deswegen muss ich jetzt schon fast wieder grinsen. Und zwar.
Ist es ein Hoche der Woche? Den haben wir länger nicht als Kategorie bemüht. Ist es jetzt ein Hoche der Woche, präsentiert von Atze Schröder, Doktor des Lebens aus der Wissenschaftswelt?
Okay. Ja, aber bitte. Voll zur Diskussion hier. Ne?
Komm.
Und du bist der Leidtragende. So viel kann ich schon mal vorweg sagen. Und du kannst uns gleich erklären, wie du mit diesem schweren Leid umgehst. Eine Studie zeigt, Menschen mit Schwestern sind optimistischer und ausgeglichener. Schlechter als Einzelkinder, denen es eh schon schlechter geht, ergeht es nur noch Menschen mit Brüdern.
Quelle? Frage Nummer 1.
Eine Studie von Sozialpsychologen der Universität Ulster in Irland und de Montfort, das ist in Leicester in Großbritannien.
Ja, gut, aber du bist jetzt nicht auf Google Scholar gegangen und hast
nein.
Wo liest du das gerade raus vor?
Das habe ich gefunden bei Zeit Online.
Okay, ja.
Ne? Laut einer Studie fühlen sich die Menschen mit Schwester außerdem ausgeglichener und optimistischer als Menschen, die nur Brüder haben. Darüber hinaus sind sie ehrgeiziger, hättest du 10 Schwestern, motivierter, nochmal 10 Schwestern, haben mehr Freunde, nochmal besseres Sozialverhalten, besonders bei traumatischen Erlebnissen wie der Scheidung der Eltern, habe sich der positive Effekt gezeigt. Kinder mit Schwestern gingen damit besser um. Mädchen redeten eher über ihre Gefühle, ermunterten die restlichen Familienmitglieder dazu, das auch zu tun. Ne? Mhm. Und das ist auch in der Psychologie heute erschienen. Schwestern förderten die offene Kommunikation innerhalb der Familie und stärken so den Zusammenhalt. Noch schlechter.
Also ein Riesenappell für Schwestern. Also ich habe es besser, wenn ich Schwestern habe.
Ganz genau. Und das war ja immer schon meine Erklärung, dass Männer, die auch wenigstens eine Schwester haben, Frauen besser verstehen können. Und eben die ganze wunderschöne Frauenwelt inklusive Absurditäten.
Ja.
Ja, und ich wurde natürlich aufgemerkt, als wirklich der Satz kam, noch schlechter als Einzelkinder schnitten Menschen ab, die nur mit Brüdern aufwuchsen.
Ja, so wie ich.
Ja.
Ich armes Opfer. Spannend, weil jetzt ist ja erstmal ein spannender Fakt.
Warte, jetzt kommen deine Eltern noch kurz ins Spiel, dann wird alles wieder gut. Ja, warte, ich kürze jetzt ab. Allerdings könne eine offene Kommunikation gelernt werden, so die Wissenschaftler. Eltern mit Söhnen sollten darauf achten. Und da ihr ja tolle Eltern hattet, ihr beiden, Bäckerburschen und eben auch eine starke Mutter, ist da, glaube ich, eine Menge aufgeholt worden.
Okay, also die Riesenhypothek, dass wir nur zwei Brüder sind, was ja hier laut deines Hoches der Woche problematisch ist, können dann Eltern wieder ausbügeln.
Ganz genau, indem sie...
Ist also eine tolle Botschaft, und jetzt hast du aber eine Sache am Anfang schon angerissen, die passt jetzt hier sehr schön. Willkommen in meiner Welt. Ich kann das jetzt nicht einfach so glauben alles.
Ja.
Also nicht, weil ich dir nicht glaube, nicht, weil ich den Zeit Online und jetzt Psychologie heute nicht, sondern ich würde jetzt als erstes diese Studie haben wollen. So, und dann würde für mich sofort eine, damit man vielleicht nachvollziehen kannst, wie das bei uns so abläuft. Ne? Also wir sind ja auch ein ganzes Redaktionsteam, das hier versucht, die Folgen vorzubereiten. Um Gottes Willen, natürlich machen wir Fehler. Und ich habe auch hoffentlich schon mal hier gesagt, ich sag's mit dickem Edding unterstrichen nochmal, Leute, wenn ihr einen Fehler hört, weil ihr euch wirklich auskennt oder weil ihr sagt, da gucke ich mal selber nach und ihr irgendwas findet, was falsch ist, immer mailen. Nur so kann es funktionieren. Das würde mich total freuen. Also einfach die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Menge an Themen, die wir hier bearbeiten, dass dabei Fehler passieren, das halte ich für maximal. Es ist einfach nur sinnvoll, dass da Fehler passieren. Also nicht gewünscht, aber das muss so sein. Ne?
Ja, aber die Anregung möchte ich auch bis in die Redaktion hier nochmal laut reinrufen. ich glaube auch so ein schönes Aufregerthema für alle, wenn wir über Geschwister reden.
Ja, Geschwister ist komplett auf der Liste. Also ich habe für dich auch demnächst noch eine Geschwisterstudie. Also wir haben jetzt schon zwei Folgen heute definiert, die wir demnächst noch machen. Bleiben wir noch kurz in dieser. Der Punkt, der mir ganz wichtig ist, ich würde jetzt losziehen. Wenn man jetzt, um es mal nachzuvollziehen, wie wir jetzt mit so einer Info umgehen würden.
Ja.
So, erstes, was wir machen, ist, wir switchen auf Englisch. Denn dass wir deutsche Forschungsliteratur recherchieren, ist in der Psychologie maximal unwahrscheinlich. Ja. Ne? Das, was Relevanz hat, wird auf Englisch publiziert. Das, was nur in Deutschland erscheint, da wird zu sagen, ja, das macht man in der Juristerei so, weil es darum das deutsche Gesetz geht, das gibt es in anderen Ländern nur bedingt, natürlich gibt es auch da vergleichende Studien, aber wir würden jetzt erstmal ins Englische switchen und dann würden wir versuchen, weil wir natürlich neben der Originalstudie, die wir uns nehmen können und da schon viel Kritik und methodische Mängel etc. uns angucken könnten, auch wissen wollen, wurde die von anderen kommentiert? Gibt es zum Beispiel Reaktionen in der Forschungsliteratur darauf? Was sagen denn eigentlich andere Studien zu diesem Thema? Denn wir haben ja hier oft schon betont, so eine einzelne Studie, die mache ich dir ganz schnell. Und da haben wir in der Psychologie ein riesen Thema seit, ich glaube 2015 ist das rausgekommen, wo aufgezeigt wurde, viele Studien können nicht repliziert werden. Und das wäre unser Anspruch. Wir wollen ja nicht in einer Studie einmal irgendwo was zeigen, sondern wir wollen zeigen, dass wir das unabhängig von dieser einen Studie, denn wir sind ja auf der Suche nach der Wahrheit, nach Mustern, die uns Menschen ausmachen, auch in anderen Studien wiederholen könnten, replizieren könnten. Das ist ein Thema in der Psychologie. Dann haben wir immer mehr Berichte von Daten, die gefälscht werden, von Forschern, die im Sinne ihrer Karriere sagen, ich brauche eine krasse Studie, ja komm, lass mal bei den Daten, vielleicht wird nicht immer nur gefälscht, sondern es wird vielleicht mal gebügelt. Ein ganz großer Psychologieprofessor aus den USA, Paul Bloom, hat letztens davon gesprochen, uns wird schon beigebracht, die Daten zu massieren, nannte er das, absolut selbstkritisch, ne? Und meinte, das sind einfach alles Punkte, wo es super schwierig ist, selbst für Leute wie uns jetzt, also mich und die Redaktion, die wir den ganzen Tag sowas machen, zu finden, was ist denn eigentlich gerade wirklich valide, worauf können wir uns verlassen? Und so eine Einzelstudie würden wir im Zweifel überhaupt keinen Glauben schenken, sondern wir würden sagen, okay, das ist jetzt ein kleines Teilchen in dem Versuch zu verstehen, was machen Geschwister mit uns. Und dann würden wir uns versuchen, zig weitere Studien anzugucken und ein Gesamtbild zu entwickeln. Und erst, wenn wir dann sehen, ach guck mal, das hat man in einer anderen Studie mit einem etwas anderen Setup nochmal ganz ähnlich gefunden und dann da auch nochmal und überhaupt gibt es dazu eine Theorie, die macht auch noch Sinn und so weiter und so fort, dann ist das ein Riesenprozess. Und warum ist mir so wichtig, das einmal zu sagen? Ich erlebe einen tierischen Druck gerade auf die Online-Redaktionen für zum Teil wirklich absolut katastrophale Honorare. Ich sag jetzt mal, du hast irgendwie 80 Euro für so einen kompletten Zeit-Online-Artikel. Ich weiß nicht, ob es da so ist, aber ich habe schon mal gehört, dass das so Werte sind. Dann heißt das, du musst in kürzester Zeit irgendwas produzieren und für diesen riesen Aufwand, den wir hier in so eine Folge stecken, hast du im Zweifel überhaupt nicht die Ressourcen. Vielleicht hast du auch gar nicht den Background. Also ich habe so oft schon erlebt, dass selbst von Outlets, denen ich ein hohes Vertrauen zusprechen würde, die Recherche viel zu dünne ist und dann Einzelstudien rausgepickt werden und dann macht das eine schöne Headline, weil hast du ja gerade auch beschrieben.
Ja,
toll,
ja.
Message, hör mal, mit Schwestern, das ist super und nur mit Brüdern, das ist noch schlimmer als ohne Geschwister.
Ja,
das wird ja viele interessieren.
Ja, natürlich.
Aber ich kann jetzt noch gar nicht sagen, okay, dem würde ich jetzt glauben oder das lasse ich in mein Programm einfließen oder das lasse ich auch nur in meine Gedankenwelt einfließen.
Ja.
Ähnlich schließt sich schön der Kreis zu dem Zitat von Robin Williams. Ich will das dann wirklich wissen. Und das ist eben das, was es kompliziert macht, was es für Laien schwierig macht, was es aber, das muss ich auch dazu sagen, für mich so arschgeil macht. Deswegen liebe ich es so sehr, weil es eben nicht so stumpf ist und weil es nicht sofort fertig ist und weil ich nicht sagen kann, ah, guck mal, hier gibt's die eine Studie und die habe ich jetzt beschrieben und abgehandelt. Punkt. Damit bin ich an der Weisheit letzter Schluss angekommen. Nein, es wird sich immer weiterentwickeln und wir werden immer wieder neue Erkenntnisse haben und bei aller Kritik an der Psychologie und bei allem, was man da methodisch hinterfragen muss und bei allem, was sich da auch verändern muss, ganz, ganz dringend, also der Umgang mit Papern und überhaupt unsere Wissenschaftskommunikation, die läuft an vielen Stellen desaströs, haben wir selber fabriziert, aber müssen wir anfangen zu ändern, bin ich trotzdem jemand, der die Speerspitze hochhalten möchte für, natürlich können aber auch tatsächliche Erkenntnisse entstehen, ne? Und wenn ich, da gibt's einzelne Beispiele, sowas nehme wie, naja, so eine spezifische Phobie. Ja, ich habe ganz krass Flugangst.
Ja,
und wir
dann
erarbeiten, hey, das lässt sich zum Beispiel mit Konfrontation behandeln und richtig gut behandeln. Das ist doch eine tolle Erkenntnis. Wenn wir, wie in der letzten Folge, sagen, guck mal, jemand, der ein Trauma erlebt hat, dem könnte es helfen, eine narrative Therapie zu machen, dann ist das erstmal ein schöner Ansatz, aber da fehlt dann noch die Datenlage. Ja, und sage ich jetzt, da forschen wir nicht dran? Nein, unbedingt. Genau sowas will ich doch jetzt rausfinden.
Ja,
das
ja.
ist das, was für mich die Faszination Psychologie ausmacht. Zeigt aber auch nochmal, an alle Lieben da draußen, fragt nach Quellen. Gebt euch nicht mit den einfachen Antworten zufrieden. Wisset bitte, dass wenn ihr irgendwo Überschriften lest, dass natürlich auch nur bestimmte Themen es in die Medien schaffen und dass oft die, die besonders einfach beschrieben werden können oder wo die Zusammenhänge total plakativ sich darstellen lassen, dass die eine viel höhere Chance haben, es in die News zu machen, aber dass das eben aus meiner Sicht oft in der Psychologie eben genau andersrum ist. Es ist eigentlich total kompliziert und man bräuchte viel mehr Meter und bis man dann was Kompliziertes in einem Satz runterbrechen kann oder wenigen Sätzen runterbrechen, muss man sich richtig gut auskennen.
Sie hörten die Rubrik Der Doktor brennt. Das ist schön, dich so, ja, also, mit so viel Enthusiasmus und so viel.
Das ist meine Leidenschaft. Ja, du kannst absolut. Mich hier nicht anzünden, mit drei Pinsas beschmeißen und noch Currypulver draufstreuen und dann erwarten, dass ich hier sitze in meinem Ohrensessel und irgendwie so einer W2-Professur gerecht werdend Eierschaukel da sitze.
Super.
Nein, Mann, es muss sich was tun, es muss sich was verändern. So wie Wissenschaft bisher läuft, da geht ganz, ganz viel den Bach runter und läuft richtig viel, richtig mies. Und dass das dann in den Zeitungen am Ende landet, wundert mich nicht. Also, Atze, ich verspreche dir.
Super.
Diese und viele weitere Studien werden wir uns packen. Wir werden das Thema Geschwister hier so dermaßen auseinanderdröseln. Und wenn uns dabei Fehler passieren und ihr da draußen sagt, wir haben was gefunden, wo noch was falsch war und ich kann noch was beitragen. Leute, ihr wisst, wo ihr uns erreicht. Davon muss dieser Podcast hier leben.
Und das ist ja zugleich auch der fast Beweis, dass es hier noch lange weitergehen wird. Man, der ein oder andere denkt so, ja, die haben doch schon so viele Themen, denken wir ja manchmal auch. Es gibt so viel noch zu behandeln hier. Ach, herrlich. Wunderschön.
Ich schütte mir ein kleines Gläschen Cola Zero ein. Ja. Übrigens eins meiner großen Laster, dass ich mittlerweile abhängig gemacht wurde von einem befreundeten.
Es könnte auch Wodka sein. Insofern
bist es du könnte auch Wodka
noch
sein,
auf der Straße der Gesundheit unterwegs.
Mein Freund, bist du denn bereit?
Ja, unser Thema es muss heute losgehen.
Denn da ist einiges vorbereitet und ich sag schon mal vorweg, das ist ein Thema. Bam. Also wirklich, weil sich das viele von euch immer wieder gewünscht haben. Ich bin da total reingetaucht mit einer Geschichte, die wir gleich hören, mit mehreren Twists in dieser Geschichte, mit denen ich so gar nicht gerechnet hätte. Also es ist quasi so spannend wie ein Krimi-Plot. Und eben auch die Forschung dazu, die an vielen Stellen noch in den Kinderschuhen steckt, aber so Perspektiven aufmacht, die finde ich wirklich den Blick auf uns Menschen und vor allem die Geschichten unserer Familie radikal komplett verändern könnten. Lass uns also rein, Atze, es geht ja um ein riesiges Thema. Ich würde das gerne mal so ein bisschen runterbrechen und einfach mal dich fragen, also ganz, ganz persönlich. Trauma in deiner Familie, gibt's da eins, gibt's da was?
Ich habe schon oft darüber erzählt und ich weiß gar nicht, ob ich nicht mal selber die Hände schon am Ohr habe, ob dieser Transportation durch unsere verschiedenen Generationen, also die, ganz kurz mache ich's und dann versuche ich schon auf ein anderes Beispiel zu gehen. Meine Oma hat sich erhängt auf dem Dachboden. Sie hatte 9 Kinder, von den 9 Kindern ist mehr als die Hälfte auch durch Suizid und sei es durch Todsaufen, ich sage es jetzt mal so ganz volkstümlich, auf die andere Seite gegangen ist. Ich merke es in meinen Cousins, Cousinen ist es zum Teil drin und in deren Kindern ist es auch drin, wenn man mit denen spricht und die spüren das auch. Also von daher bin ich wirklich Teil des Themas, über das wir heute sprechen. Aber
darf ich noch kurz fragen, war dein Vater eins der 9 Kinder?
Mein Vater war das älteste Kind. Der hat das offensichtlich, kann ich ja immer nur dazu sagen, oder er hat offensichtlich eine Art gefunden, da gut mit umzugehen. Er hat später trotz anderer grausamer Sachen und Zweiter Weltkrieg als Soldat und 6,5 Jahre russischer Gefangenschaft unter schwersten Bedingungen, hat er ein sehr erfülltes, glückliches, friedliches, liebevolles Leben geführt. Und viele seiner jüngeren Brüder sind daran zerbrochen. So kann man es, glaube ich.
Du hast deine Oma dann gar nicht kennengelernt?
Ich habe die nicht kennengelernt, nein. Die war da schon lange tot.
Weißt du aber was über ihren Hintergrund?
Vielleicht
über ihre Eltern, deine Urgroßeltern?
Ich habe meinen Opa, ich glaube, das war der, ja, man weiß ja nie, wann genau das Start der Linie war. Ich habe meinen Opa und den Urgroßopa nicht mehr, aber ich habe meinen Opa kurz kennengelernt. Da war ich ja noch ein kleines Kind. Ihr habt den vor Augen, wie der aussieht. War ein totaler Tyrann. Und ich habe viele ältere Familienmitglieder befragt, als sie noch lebten. Und da war es so ziemlich eindeutig, dass diese Frau einfach das nicht mehr ertragen konnte. So von ihrem Mann
den Tyrannen.
Gedemütigt und herabgewürdigt zu werden. Und entwertet
dann direkt
zu werden.
Die Frage auch über ihn, ja? Ja. Wieso war er so? Ist ja irgendeine These.
Mein Urgroßvater war wohl auch ein großer Despot. Da zu Hause herrschte, das war ja eben auch die preußische Zeit und andere Erziehungsmethoden, die haben es aber wohl auch sehr auf die Spitze getrieben. Also mein Vater berichtete davon, morgens auch 5 Uhr aufstehen, nie sich im Haus waschen, immer draußen, auch bei größter Kälte. Und. Also sie sind da ziemlich gequält worden. Und ich spüre ja manchmal auch, dass da was ist. Ich weiß, ich habe das ja auch therapeutisch schon mal bearbeiten lassen. Und mir geht's ja auch sehr gut. Das habe ich Gott sei Dank anscheinend, ich sag's jetzt mal so daher, weil wir ja das Thema noch nicht behandelt haben, auch ererbt. Ich weiß jetzt nicht durch soziales Verhalten oder Gene. Ich habe aber mit der Therapeutin, mit der ich das bearbeitet habe, die war absolut davon überzeugt, eine sehr erfahrene Therapeutin, dass es auch in die Gene übergeht. Mhm. Und ich weiß von einigen Kindern meiner Cousins, Cousinen, dass sie manchmal auch schlechte Träume haben und Ängste. Mhm. Obwohl sie liebevoll aufwachsen.
Jetzt wären wir bei deinem Urgroßopa, wo du gerade erzählt hast, auf irgendeinem Hof dann, dass ich draußen waschen, morgens um 5 Uhr aufsteht, da wären wir ja schon wahrscheinlich 1900, vielleicht sogar 1800 irgendwas, ne?
Ja.
Also richtig, richtig weit zurück in der Vergangenheit. Ja, ja. Krass, okay.
Ja, es gibt natürlich auch andere Beispiele, ne? Die Eltern meiner Freundin wurden in Auschwitz ermordet, ne? Und die ist früh...
Ach, echt, das wusste ich nicht. Ja, was?
Die ist früh weise geworden. Und
die Eltern?
Ja, die Eltern. Und die hat Furchtbares erlebt. Doch ich erlebe die...
Ganz kurz. Ja. Dass ich das nicht weiß... Und wir haben nicht wenig Zeit verbracht.
Ja, aber wenn wir uns reflektieren, das ist auch nichts, was man so einfach raushaut. Wenn sie das erzählt, ist das nochmal was anderes, ne? Aber wenn ich das so raushole, es passt halt so zum Thema. Ich habe sie auch vorher gefragt, ob ich das erzählen darf. Ich will das nicht ganz groß umreißen, sondern nur mal ganz. Ich erlebe die als sehr erfüllten, auch familiär sehr erfüllten, beruflich erfolgreichen Menschen. Und wenn man sie fragt, dann sagt die, also ganz subjektiv aus ihrem Empfinden, hat sie dieses Trauma überwunden.
Ja. Ja, okay. Ja, heftig. Also was mir halt einfach so auffällt, wenn man sich selber reflektiert und natürlich auch im Gespräch mit anderen Menschen, ich finde immer das Bild so schön, die Geschichte in der Geschichte.
Ja. Ja,
weiß, ich habe wirklich viele, viele traumatisierte Menschen ja für In extremen Köpfen auch gesprochen, interviewt und so oft, wie jetzt bei dir gerade auch, dass man dann sagt, okay, da gab's, wir waren erst bei der Oma, die Suizid begangen hat, dann gab's den, aber plötzlich auch ihren Mann und dann waren wir plötzlich bei den Eltern dieses Mannes, ne, bei deinen Urgroßeltern. Ja. Also, dass man sich fragt, was sind eigentlich die Geschichten in meiner Geschichte? Und dann stelle ich plötzlich fest, okay, meine Geschichte, Leon, die ist halt, wie ich so mein Leben mache. Und da gibt's aber natürlich als Teil meiner Geschichte die Geschichte meines Vaters. Und der hatte auch eine Mutter, die ich nur als kleines Kind kennengelernt habe, weil die relativ früh gestorben ist. Und der hatte auch einen Vater, über den ich erst letztens erfahren habe, dass der, ich glaube, also ganz wenige Wochen nach seiner Pensionierung als sehr ehrgeiziger und ich glaube auch toller Schulleiter, so wie mir das beschrieben wurde, also wirklich ein Arbeitstier, dass er dann einen Hirnschlag war und gestorben ist, ne? Also so wirklich so nie was von irgendeiner Rente oder Freizeit gehabt. Und das hat mir mein Vater dann letztens erstmal erzählt. Und dann wurde mir so klar, okay, da gibt's also ja natürlich in der Geschichte meines Vaters, die schon Teil meiner Geschichte ist, noch eine Geschichte. Und ich glaube, dieses sich mal zu fragen, was sind die Geschichten in meiner Geschichte, dass das ein Riesenthema ist, gerade auch in der deutschen Gesellschaft.
Meine ich.
Ja, du hast ja eben schon Krieg angesprochen. Ja. So, und jetzt gehe ich mal weg von meinem Vater hin zu meiner Mutter. auch deren Geschichte ist eine von mir. Und auch die hatte Eltern,
ja, ja, genau.
Die habe ich noch kennengelernt und auch richtig kennengelernt. Die haben gelebt bis kurz nach meinem Abitur und noch zum Teil auch noch länger, also einer ist früher gestorben. Der Punkt dabei ist, wenn ich jetzt an meinen Opa denke, mütterlicherseits, Zweiter Weltkrieg, der ist mit 16 Jahren in diesen Krieg gezogen.
Ja, genau.
So, und wenn ich jetzt an mich denke mit 16, ich würde eine Waffe in die Hand gedrückt bekommen. Der war in Kriegsgefangenschaft in Russland. Der war auf der Krim, so dieses Wort Krim, als es dann irgendwann in den Nachrichten aufploppte, dachte ich so, ach, woher kennst du das eigentlich? Ja, vom Opa, ne? Dem ist eine Kugel hinten in den Kopf und vorne wieder raus. Sein Bruder wurde umgebracht in diesem Krieg, ist gestorben. Man sagt dann immer so schön, gefallen. Ja, gefallen, das klingt so wie, ah, ist er gestolpert. Ja, also, ja. Nein, fuck, da stirbt dein Bruder und du bist 16. Und wenn ich mir das alles vorstelle und mir dann vorstelle, wie wenig wir darüber gesprochen haben, das ist mit einer der Sachen, die ich am meisten bereue, dass ich das mit meinem Opa nicht mehr aufgearbeitet, will ich gar nicht sagen, aber dass ich nicht mehr nachgefragt habe, weil das, was mit dem gemacht hat und das, was mit meiner Mutter gemacht hat und dass das am Ende Teil meiner Geschichte ist, ich gebe dem heute viel mehr Gewicht, als ich das tat, als ich noch hätte fragen können.
Ja, siehst du, und da bin ich ja, also das klingt ja wie die Geschichte meines Vaters. Also mein Vater ist mit 17 dann eben los und war irgendwie 5 Jahre im Krieg und nochmal 6,5 Jahre in Kriegsgefangenschaft. Also ich bin eine Generation näher ran. Und von der die Freundin, die ich ihm erzählt, das war eine sehr gute Freundin eben auch meiner Tante. So darüber haben wir uns auch befreundet. Das sind die
Moment, sind, Entschuldigung, habe ich das dann falsch verstanden? Ich dachte, deine Freundin.
Ja, das war meine Freundin, aber ich kenne die über meine Tante und dann, wie es dann so ist, ich spreche auch gern mit älteren Leuten und gehe auch gern mit älteren Leuten mal einen Kaffee trinken und da hat sich auch eine Freundschaft draus entwickelt.
Also Leuten wie dir.
Genau. Mittlerweile ja. Mittlerweile
den
ja.
Konnte der Comedian in mir jetzt, den Komiker, nein, mir jetzt nicht liegen lassen. Absolut, ja. Weil streng genommen bist du ja ein bisschen älter als ich.
Nein, nur meine Tante ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile 87. Und die wohnt in der Nähe von Köln und wenn ich Gelegenheit habe, die zu treffen, dann treffen wir uns auch. Das ist immer wahnsinnig lustig erstmal, aber du kriegst halt aus der Zeit und so, weil die so gerne davon erzählt und auch so schön davon erzählt und so blumenreich davon erzählt, kriegst du eine Menge mit. Und klar, ihre Freundin ist ja in ähnlichem Alter, von der ich gerade gesprochen habe, mit der ich dann auch befreundet bin. Aber da siehst du auch mal, ne? Wenn du sprichst von einer Freundin und kannst dir gar nicht vorstellen, dass man auch so richtig viel ältere Freundinnen hat.
Ja, ja. Ja, ich habe schon auch.
Ne? Und die haben ja oft ganz tolle Geschichten.
Eben, ja, ne? Ja, total.
Aber um nochmal drauf zurückzukommen. Aber was hat die Generation an Traumata miterlebt? Und nicht nur eins.
So, und das ist ja jetzt nur der eine Teil der Geschichte. Dann gab es all die Vertreibung, auch innerhalb Deutschlands. Da gab es all dieses Tätersein, was man ja gar nicht, ich stelle mir das vor, ne? Du weißt nachher irgendwann im Laufe des Prozesses der historischen Aufarbeitung, ey, was haben wir da für ein Verbrechen im Zweifel einfach uns, wir haben uns da nicht gegengestellt, vielleicht haben wir sogar mitgemacht, vielleicht erinnert man sich dann, wie man das gut fand, was die Nazis hier verbreitet haben. Also das stelle ich mir so heftig vor und dieses dann nicht drüber reden.
Ja, ja. Ne?
Und ich weiß noch genau, dass mein Bruder mal mein Opa für so einen Geschichtsaufsatz dann interviewt hat und der hat so losgesprudelt wohl und so viel erzählt, seitenweise. Und da dachte ich, das ist echt heftig. Und das ist unser Punkt heute, das wollen wir verstehen. Ich glaube, dass wenn man anfängt, sich zu fragen, welche Päckchen, vielleicht auch Traumata, gibt's in meiner Familiengeschichte und wie wirken die heute auf mich?
Was mich sehr interessiert, ist eben, sind diese beiden Stränge. Was haben wir, durchs vielleicht auch unbewusste Sozialverhalten erlernt und was ist in den Genen oder kann das überhaupt in den Genen sein?
Wir wollen das gleich klären und werden da wirklich atemberaubende Forschung hören mit Mäusen, mit Fruchtfliegen, aber eben auch mit Menschen. Ich habe für dich eine Geschichte mitgebracht, ist jetzt das falsche Wort, weil wir sind beide irgendwie auch Teil dieser Geschichte im ganz Kleinen. Sie ist aber eine, die hier eine weitere Perspektive drauf gibt. Und zwar Eva Sepeci und ihre Familie, die meisten ihr wahrscheinlich kennen, weil ihr uns noch heute schreibt, wie bewegend ihr die Folge mit ihr fandet. Ja, wenn ihr nochmal reinhören wollt, die hieß Vergeben lernen. Und ihr habt euch kennengelernt, Atze. Du kanntest sie vor mir. Das war damals bei Markus Lanz.
Bei Markus Lanz, genau. Dieser besondere Moment, wo wir aufeinander trafen und ich dann mich im Namen meines Vaters bei ihr entschuldigt habe. Ja.
Wo man ja auch schon sieht, wie sehr so Familiengeschichten irgendwie auch eine zumindest historische Verbindung haben, ne? Weil die jüdischen Familien, Eva, also als jüdisches Kind damals mit 12 Jahren, als die Nazis auch dann in ihrer Heimat Ungarn anfangen, die Juden zu verfolgen oder das eben tun, die Flucht nicht gelingt und die dann ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert wird. Also sich das mal vorzustellen. Und dann jetzt auch wieder mit dem Blick auf heute sich vorzustellen, Jahrzehnte später trifft sie auf dich, die Kindergeneration der Tätergeneration in so einer Talkshow. Das finde ich einfach schon so heftig.
Ja.
Und ich will aber jetzt mal rein in ihre Geschichte und wir werden in Evas Geschichte jemanden kennenlernen. Ich hatte ja hier wirklich Twists angekündigt, den man vielleicht jetzt erstmal gar nicht mit diesem Trauma, was sie erlebt als Kind auf der Rampe in Auschwitz in Verbindung bringen würde, der hier aber noch eine ganz wichtige Rolle spielt. Erstmal rein aber in diese Geschichte. Ja, es ist der 3. November 1944 und Eva kommt also als 12-jähriges Mädchen in Auschwitz an der Rampe an. Was ging ihr da durch den Kopf? Wie hat sie sich gefühlt? Ich würde sagen, wir hören einfach nochmal rein in das Gespräch, was wir mit ihr geführt haben, um zu verstehen, was das bedeutet, was das mit einem Menschen macht.
Das kann ich nie vergessen. Dann, es war schon dunkel, dann ist stehen geblieben der Waggon, große Schreierei, haben die Türen aufgerissen und müssen wir raus, alles Paket, alles dort lassen im Waggon und sind wir reingetrieben worden in die Baracke. An diesem Abend, wo ich angekommen bin, 3. November 1944, an diesem Abend war keine Selektion, hat man uns nicht direkt im Gas, sondern eingetrieben in den Baracken. Große Schreierei. Ich hatte niemand. Eine einzige Frau war dort, die mich schon im Sered beobachtet hat, mit Namen Stella, die ihre Tochter verloren hat. Man hat vor ihr Augen erschossen. Noch in Novemesto nad Váhom, dort, wo man sie zum Bahnhof gebracht hat und reingeschmissen hat in den Viehwaggon, wo ich schon da gesessen habe. Und sie hat mit mir im Sered war, die paar Tage in die Sammellager, und wir waren zusammen in diese Viehwaggon nach Auschwitz gekommen. Und sie hat versucht, meine Hand nehmen und hat versucht, dass wir zusammenbleiben.
War das für Sie in dem Moment eine Stütze als 12-jähriges Kind, dass man dann da Vertrauen fasst, oder ist man so perplex, dass man gar nichts versteht?
Es war schon, weil ich brauchte das. Ja. Also wie sie mir meine Hand genommen hat, dann habe ich die Hoffnung gehabt, das ist etwas Gutes, das fühlt man. In der Baracke müssen wir uns ausziehen, nackt ausziehen. Haben wir gestreifte Sachen bekommen und eine Holzpantomie ohne Socken. Es war sehr kalt, sehr viel Schnee. Es war 3. November. Die Haare, das was für mich ganz schlimm war, kam einer mit einer Schere und plötzlich, ohne zu fragen, hat meine Zöpfe, die ich wirklich so geliebt habe, meine Zöpfe abgeschnitten und zu die anderen Haare geworfen und hat mich kahl geschoren. Und ich habe eine dunkelblaue Strickjacke von meiner Mutter, was meine Mutter mir gestrickt hat. Und ich wollte diese Strickjacke nicht ausziehen. Und dann die Aufseherin ist gekommen, hat mich angeschrien und dann musste ich es ausziehen. Dann habe ich schön gefaltet und neben mir hingelegt. Da kam die Aufseherin und hat mich natürlich beobachtet vorher. Und mit ihrem Fuß hat sie weggeschleudert, meine Jacke.
Ja, wenn man die Geschichte nochmal hört und wie wir darüber gesprochen haben, da kriegt man schon Gänsehaut. Nochmal wieder. Wahnsinn. Und ja, Eva ist ja auch so ein Beispiel, dass sie noch so ein engagiertes, muss man ja sagen, und auch offensichtlich glückliches Leben geführt hat. Das ist, viele wären dran zerbrochen.
Wir müssen uns auch noch klar machen, nochmal, wir reden hier von einem Kind, das überhaupt heute noch Leute erzählen können, bedeutet ja, dass man damals sehr jung war, ne? Und Evas Eltern und ihr Bruder, die werden ermordet, auch ihre restliche Familie, ganz viele Teile davon überleben den Holocaust nicht. Und es gibt jetzt noch eine Szene, die mir ganz, ganz wichtig ist. Ich habe Eva Sepeschi und ihre Familie getroffen für Terra Explore, jetzt auch nochmal in den letzten Wochen. Und wir haben viel, viel gesprochen und es war unglaublich bewegend. Ich sage da gleich noch mehr zu, aber erstmal möchte ich dir noch eine Szene zeigen vom 27. Januar 1945, als Eva von der Roten Armee nochmal als kleines Kind, Child Survivor, dann befreit wird.
Ich war ohnmächtig, fängt dort an. Und zwischen Toten, neben mir lagen Toten oder fast Toten und keiner hat uns versorgt, mit Wasser gar nichts. Und dann plötzlich habe ich gespürt, eine Hand, die mich mit kaltem Schnee gefüttert hat. Wer das war, weiß ich bis heute nicht. Und dieser Schnee hat Wunder gebracht, wirklich. Und dann war ich natürlich wie ein Skelett zwischen die anderen, aber ich habe gelebt.
Das hat jetzt also Eva erlebt. Das ist ihre Geschichte. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass so etwas in deiner Familie passiert ist, und wir haben ja gerade eben beide auch schon berichtet, in unseren Familien gab es vielleicht auch Erlebnisse, wo man sich fragen kann, was ist davon als Last geblieben? Und ich will jetzt bloß nicht anfangen, dass wir irgendwie hier vergleichen, ne? Ich glaube, das liegt jetzt so nahe zu denken, Mensch, das ist ja so unfassbar viel schlimmer,
was Eva so eine Skala erstellen,
durchmachen muss, dass so eine Skala entsteht. Aber da will ich wirklich als Psychologe sagen, dass wir uns davor ein Stück weit schützen müssen. Weil Leid zu vergleichen ist, das ist unglaublich schwierig, weil es A, individuell ist und weil es, finde ich, oft dann, Leid ist Leid. Also, ne, und das dann so zu relativieren, weil man sagt, es hat jemand noch was Schlimmeres erlebt. Ich glaube, darum muss es jetzt nicht gehen, sondern, wir wollen heute über das Thema transgenerationales Trauma sprechen. Ganz viele haben sich das gewünscht. Und du, Atze, hast ja auch schon hier einiges aus deiner Familie erzählt, weshalb ich so dachte, das passt bestimmt auch sehr zu dem, was du erlebt hast.
Ja.
Kennst du das? Hast du davon schon mal gehört?
Ich habe davon gehört. Ich habe darüber gelesen, weil es mich natürlich grundsätzlich interessiert bei meiner Vorgeschichte. Was ich noch mit reinnehmen würde, ich hoffe, das passt, ist, dass wir auch mal über deine Generation oder eben auch über Generationen sprechen, die auch ihre Traumata hatten, aber jetzt nicht diese großen Traumata unserer deutschen Geschichte. Weißt du, was ich meine?
Wie zum Beispiel?
Jeder hat ja die Scheidung der Eltern zum Beispiel.
Okay.
Unfall eines Freundes, Verletzung, vielleicht auch kleine Verletzungen in der eine Mobbingzeit in der Schule. Also alles Traumata, die man ja zum Teil ein Leben lang mit sich rumtragen kann.
Wir müssen dazu sagen, dass wir Trauma nach DSM relativ drastisch formulieren, ne?
Ja.
Also Konfrontation mit dem tatsächlichen oder mit dem drohenden Tod, ernsthafte Verletzung oder sexuelle Gewalt. Also es ist jetzt nichts, das ist mir ja auch wichtig, dass wir mit den psychologischen Begriffen ein bisschen aufpassen, wo man sagen würde, hey, das in deinem Leben mal was passiert ist, was nicht gut war.
Wie Verletzung.
Zum Beispiel deine Eltern haben sich getrennt und das war unangenehm für dich. Da würde man jetzt nicht von Trauma sprechen.
Ja.
Und das ist eben, glaube ich, auch was wir differenzieren müssen. Aber trotzdem, haben wir ja gerade auch so schön gesagt, es geht ja jetzt nicht darum, das Leid zu vergleichen. Und vielleicht hast du als Kind da so unfassbar drunter gelitten, dass sich deine Eltern getrennt haben. Oder machen wir es nochmal vielleicht eine Ebene weiter.
Ja.
Deine Großeltern haben sich getrennt und deine Mutter hat da so unfassbar drunter gelitten, dass du merkst, dieses Päckchen, was die durchs Leben trägt, das hast du heute auch noch auf deinen Schultern. Und sich dann mal zu fragen, wie schwer ist das eigentlich? Ich glaube, dazu kann das einladen. Trotzdem vielleicht einmal.
Das soll ja auch nicht so ein Projektionsfestival werden.
Genau, ganz genau.
Es geht ja darum, empfinde ich da vielleicht sogar Schuld irgendwo, jetzt um bei deinem Beispiel zu bleiben. Du als eben Kind deiner Mutter, die eine schwere Trennung erlebt hat, empfindest du noch Schuld? Weil du eben gefragt hast, was könnten die Verletzungen sein, die man vielleicht heute noch mit sich rumträgt?
Ja, absolut. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir es einmal eng fassen. Transgenerationales Trauma, ein Begriff, der auch gerne mal durch die Medien spukt. Was bedeutet das? Es geht darum, dass traumatische Erfahrungen von Eltern oder Großeltern psychische Probleme bei ihren Kindern oder Enkeln auslösen können. Mhm. Und diese Probleme können bis zu einer posttraumatischen Belastungsstörung reichen. Sie können sich aber auch ganz anders äußern. Wichtig ist dabei nicht das Trauma an sich, ne, also das Furchtbare, was zum Beispiel dein Opa erlebt hat, sondern die fehlende Verarbeitung davon. Würde dann für die psychische Belastung in den folgenden Generationen sorgen. So, und um jetzt auch mal ein bisschen einzusortieren, woher kommt das denn? Wie hat die Wissenschaft, die Psychologie auf dieses Thema geblickt? Wie ist sie darauf aufmerksam geworden? Das ganze Thema transgenerationales Trauma kam erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Damals hatte man dann bemerkt, dass nicht nur bei Holocaust-Überlebenden es auffällige Symptome gibt. Das kann man sich vorstellen, ne? Wenn man sowas durchgemacht hat wie Eva, dass man vielleicht Ängste hat, Albträume, Druck im Kopf, vielleicht auch eine Niedergeschlagenheit oder. Sondern irgendwann auch bei deren Kindern. Ganz ähnlich wie die Eltern leiden die dann unter Albträumen, waren vielleicht besonders ängstlich, hatten soziale Schwierigkeiten. Zum Teil muss man immer dazu sagen, das gilt nicht für alle, ne?
Ja.
Oder haben sich große Sorgen gemacht, dass das Kriegstrauma, der Holocaust als Trauma sich wiederholen könnte. Und viele haben auch wohl so Selbstwertprobleme berichtet, weil sie das Gefühl hatten, ihre eigenen Erfahrungen, die sind verglichen mit den Eltern ja gar nicht schlimm. Was ich auch gehört habe von Betroffenen war, dass ich noch lebe.
Ja.
Du hast ja gerade eben schon das Schuldgefühl angesprochen.
Ja.
Das ist ein riesiges Schuldgefühl.
Ja.
Die anderen wurden vergast und ich lebe noch.
Ja.
Dieses, ich habe Symptome, vom traumatischen Erlebnis meiner Eltern, obwohl ich das Trauma selber gar nicht erlebt habe, das erzählt Anita total eindrücklich. Das ist die Tochter von Eva Sepeschi.
Ja, ja.
Und wir hören mal rein, das ist jetzt aus dem Gespräch, das ich mit der Familie für Terra Explore führen durfte.
Ich bin mit der Schwere aufgewachsen. Im Grunde genommen,
hast nie gefragt.
Nein, es gab
Respekt.
Nicht Respekt. Das ist auch ein Selbstschutz gewesen.
Selbstschutz.
Das war ja auch ein Schmerz für mich. Es war ein Schmerz für dich. Wir haben darüber nicht gesprochen. Wenn im Winter natürlich deine Finger aufgeplatzt sind, hast du nur kurz gesagt, ja, das kommt vom langen Appellstehen im Schnee in Auschwitz. Ja. Fertig. Da wurde nicht weiter nachgefragt. Ich hatte Albträume. Ich hatte geträumt, wie meine Oma und mein Onkel, der kleine Bruder von meiner Mutter Tamasch, in die Gaskammer gegangen sind. Das waren so Träume, die immer wieder kamen.
Auch als Kind schon? Als Jugendlicher?
Als Kind.
Okay.
Dann kamen Bilder, habe ich geträumt, ich bin immer gefallen. Dann bin ich immer ohnmächtig geworden, von Kleinkind auf, wenn ich Blut gesehen habe. Und wenn dann die Schüler geschrien haben, zum Beispiel, gib Gas, habe ich keine Luft mehr bekommen. Das Wort Gas hat für mich, ich habe das aber auch alles nicht so irgendwie realisiert, aber es ging mir nicht gut damit. Dann, als ich 40 wurde, da begann, dass ich Panikattacken beim Autofahren bekommen habe. Ich wusste erst gar nicht, dass es dieses Thema ist.
Transgenerationales Trauma.
Das wusste ich überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht. Ich bin einfach in Therapie gegangen, weil ich mich nicht mehr gefühlt habe, weil ich kein Auto mehr fahren konnte. Und dann kam eben die Verfolgung von meinen Großeltern raus, von meinen Eltern. Mein Vater hat, während er in Kur war, seine Geschichte aufgeschrieben. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich es damals nicht lesen konnte und mit ihm darüber sprechen konnte. Ich konnte das jetzt erst nach 30 Jahren, nachdem er gestorben ist. Da habe ich auch erfahren, dass er eben im Moorgebiet war. Und ich habe als Kind immer geträumt, dass ich im Moor irgendwie versinke.
Ach, du erfährst erst, nachdem du hattest schon die Träume und liest erst Jahre später, mein Vater war im Moor.
Ja.
Und die Träume hat es aber schon vorher, ohne das so bewusst zu wissen.
Ja, das auf jeden
Fall. Okay.
Und viele Sachen, die ich nicht erzählt bekommen habe, aber die ich in Bildern einfach schon gesehen habe.
Mich überrascht das so ein bisschen. Du kennst sie besser als ich. Ich habe sie ja nur bei verschiedenen Treffen kennengelernt. Anita und ihre Mutter Eva waren auch bei mir in der Vorstellung in Frankfurt. Ich habe sie ja damals erlebt bei Lanz und noch bei anderer Gelegenheit. Und wenn man Anita in diesem Rahmen erlebt, ist es ja eine sehr lebenslustige, witzige, tolle Frau. Ne? Und
total.
Deswegen überrascht mich das jetzt so ein bisschen. Aber ja, interessant.
Man würde es finde ich einen schönen Punkt, den du sagst, weil das habe ich noch gar nicht so reflektiert gehabt. Aber wo du sagst, wenn man sie kennenlernt, man denkt da erstmal gar nicht dran, ne? Und ich erinnere mich jetzt, dass ich das Thema auch so gar nicht auf dem Radar hatte.
Ja.
Dass es da noch eine zweite Generation gibt, weil ich immer so dachte, ja, Eva und Evas Geschichte und die steht doch im Vordergrund. Und das tut sie ja bestimmt auch. Natürlich, dieser Tage bestimmt noch mal mehr denn je. Aber es gibt eben auch eine nächste Generation.
Ja. Und
das fand ich sehr, sehr eindrücklich, was Evas Tochter Anita hier erzählt. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich habe dann auch noch den Enkel kennengelernt.
Liebe. Ach.
So, und das war jetzt was, wo ich so dachte, okay, wir sind jetzt bei einem Menschen angekommen, der wurde über 50 Jahre nach dem Holocaust geboren.
Ja.
Ja. Und der sagt aber, ich habe mich diesem Leben meiner Oma, dieser Geschichte, über die so lange bei uns in der Familie geschwiegen wurde, über ein Schulprojekt genähert.
Aha.
Und sagt aber auch, Teile dieses Traumas und Erfahrungen und Symptome, die da vielleicht zugehören, die sind bei mir heute auch noch da. Und da würde ich gerne gleich reingehen. Ach,
das sagt er so deutlich.
Das sagt er so. Pass auf, nicht nur das, sondern der beschreibt uns das. Wir werden das gleich hören. Das ist ganz, ganz eindrücklich. Und man merkt vor allem eine Sache, verrate ich dir jetzt noch nicht, weil sich da etwas verändert.
Ja.
Das hören wir aber gleich. Erstmal dachte ich so, okay, haben jetzt mit der Geschichte von Eva und Anita und der ganzen Familie natürlich ein extremes Beispiel für dieses transgenerationale Trauma und trotzdem eins, was Millionen betrifft. Ich persönlich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als den Holocaust. Gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, Leid zu vergleichen, das ist schwierig. Wie ist das mit so vielleicht kleineren Wunden und Themen?
Ja.
Du hast es ja gerade eben schon angesprochen.
Genau.
Ich glaube, es ist ein ganz zentraler Punkt. Also gibt's dann neben dem, was du jetzt eben schon so beschrieben hast, von den wirklich großen Päckchen, Paketen, der Last auf den Schultern, bei dir in der Familie auch so kleinere Sachen, wo du das Gefühl hast, da wurde was weitergegeben, vererbt in Anführungsstrichen?
Jetzt bin ich ja mit meinen 58 so weit, dass man an vielen Stellen schon sagt oder sich selber erkennt. Ja, oh, da denke ich, da habe ich so ein Gedankenmuster, was ich von meiner Mutter kenne. Da reagiere ich wie mein Vater.
Ah, okay.
Das ist, im gewissen Alter ist das erschreckend,
ja.
So mittlerweile
für,
weiß man,
ja.
Oh Gott, weiß man, was man da teilweise auch Gutes geerbt hat.
Ey, ganz kurz. Ich erlebe mich dabei.
Ja.
Und das ist für mich fast das Allerschlimmste am Altwerden, sag ich jetzt frech mit 34, ja. Dass ich dann so, so Dad-Noises mache, die ich früher an meinem Vater beobachtet habe und plötzlich denke ich, fuck, du bist sein Sohn. Und ich mache das noch nicht so stark wie er, aber ich fange damit an. Und Atze, wenn du mich dabei irgendwann, hau mir auf die Finger, das muss ich wieder ablegen. Aber das ist,
du wirst nichts dagegen machen. Das
passt gerade so zu dem, was du sagst. Du wirst nichts dagegen machen können. Bist das Kind deiner Eltern. Jo, du hast ja völlig recht.
Ich okay. Manchmal pfeife ich einfach so. Ja. Ich pfeife hier, wie mein Vater.
Du bist so. Ja, ja, ja.
Und auch da höre ich dann natürlich von meinem Schatzi, lass das. Aber es ist einfach da. Ich weiß nicht, ob ich es erlernt habe oder geerbt habe.
Jetzt legst du mir einen roten Teppich aus, um hier in die Forschung voll einzusteigen, weil das wollen wir ja wissen. Natürlich, das müssen wir hier in Folge 200 irgendwas von Betreutes Fühlen keinem mehr erzählen, können wir Erfahrungen und auch Verhaltensmuster von unseren Großeltern oder vielleicht, wenn wir die nicht mehr kennengelernt haben, dann um eine Ecke über unsere Eltern erlernen.
Ja.
Natürlich kann ich eine traumatische Erfahrung, wenn meine Mutter durch so eine schwierige Trennung musste oder wenn sich meine Großmutter das Leben genommen hat und das dann mein Vater erlebt hat, damit aufzuwachsen, natürlich kann es etwas sein, was sich in meinen Alltag, in mein Leben überträgt, weil ich mir das abgucke. Ne, wie gehen die damit um? Und dann kann es ja verschiedenste Strategien geben. Manche funktionieren, manche funktionieren nicht so gut. Aber dass sich so etwas über Verhalten überträgt, das wundert jetzt wahrscheinlich keinen. Die Frage ist,
ja,
kann es sein,
ja,
dass ein Trauma in mir steckt, in meiner Familie steckt, wie meine Haarfarbe zum Beispiel in meinen Genen verortet wäre oder meine Vulnerabilität für Depression,
ja,
oder meine Extrovertiertheit als Persönlichkeitszug? Also ist da vielleicht wirklich etwas, das ich erbe? Stellen wir uns vor, Klein Atze wäre
in den
als
Genen,
Kind
meinst du?
Von in den Genen wäre als Kind von seinem Vater weggenommen worden in eine Adoptivfamilie, vielleicht sogar in einem ganz anderen Land.
Da habe ich noch ein Leckerbissen für dich, einen ganz persönlichen Leckerbissen. Den lege ich dir jetzt mal auf den Elfer, auf den Elfmeterpunkt. Du musst ihn jetzt nur noch reinschießen. Ich habe doch Tryptophobie, Trypophobie, Entschuldigung, Trypophobie.
Muss noch mal kurz beschreiben.
Bitte. Das ist die Angst vor Löchern.
Ja,
das sehen an mich. Ja. Also nehmen wir die Sonnenblumenwabe mal oder sonstige Löcher, die durch Insekten entstanden sind. Wenn ich sowas sehe, da wird mir teilweise richtig schlecht. Bienenwaben. Und es gibt kein Ereignis. Und einige haben das ja, so eine Trypophobie. Da gibt es kein Ereignis aus dem erlebten Leben, woher diese Angst kommen kann. Und die steckt in mir drin. Das muss irgendwie vererbt sein. Und wenn es vom allerersten Menschen ist, der da schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Ja, okay. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Jetzt können wir uns ja vorstellen, nochmal, wir hätten den kleinen Arzt aus der Familie genommen, woanders aufwachsen lassen und du hättest deinen Vater nie kennengelernt. Ja. Und auch vielleicht nie was von deiner Oma gehört. Wäre es trotzdem jetzt denkbar, dass vielleicht bestimmte Muster,
ja,
dieses, ey, bei uns in der Familie, da gibt es eine hohe Suizidrate, dass sowas in dir drin ist. Ne? Und du sagst gerade ganz schön, wie irgendeine Phobie für irgendwas. Wir haben bei, ich glaube, allen psychischen Störungen, muss man immer vorsichtig sein, aber auf jeden Fall bei der ganz, ganz großen Mehrzahl eine hohe Heritabilität, das heißt vererbliche Anteile. Das heißt nicht, dass ich die dann zwingend bekomme, wenn meine Eltern depressiv waren oder wenn jemand in meiner Familie schizophreniert, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher. So, und das muss man erstmal auf dem Radar haben. Um jetzt zu klären, kann ich denn auch sowas wie ein Trauma irgendwie vererben? Kann das Teil unseres Genpools werden? Atze, da brauchen wir als erstes Labormäuse und ich muss das einmal dazu sagen und auch völlig ernst, mir tun diese Tiere leid und mir tun sie auch zunehmend leid und es ist auch zunehmend so, dass ich früher mal so dachte, ach ja, so eine Maus, jetzt war ich letztens an der Uni und da haben die da diese Mäuse erst betäubt und dann aufgeschnitten und dann umgebracht, ne, für irgendein Experiment, mag total wichtig sein, vielleicht ging es da um den Impfstoff gegen Krebs, aber ich saß da und dachte, oh krass, okay, ist jetzt nur eine Maus, aber dieses, der Mensch als Lebewesen, so. Das will ich einmal dazu sagen, weil ich fand das total schön, Thema Community, und ihr schreibt uns, dass viele Leute schreiben, wenn wir uns so über so Affenstudien zum Beispiel freuen, was ist mit den Tieren? Und das kann man jetzt albern finden bei Labormäusen, wir reden gleich noch über Fruchtfliegen, da wird selbst ich sagen, komm, kein Problem, aber das ist mir einmal wichtig, das zu sagen, weil ich finde dieses Mensch als Lebewesen stellt sich über andere Lebewesen, dann tue ich mich zunehmend schwer. Gut, die Studie wurde jetzt aber gemacht. Und nochmal, es geht uns um die Frage, könnte ich ein Trauma vererben, selbst wenn der kleine Atze aus der Familie weggekommen ist und nie seinen Vater kennengelernt hat? Was haben die getan? Das ganze Ding heißt Parental Olfactory Experience Influences Behavior and Neural Structure in Subsequent Generations. Sehr schön knackiger Titel.
Allgemein gut.
Allgemein gut, 2013 im renommierten Journal Nature Neuroscience erschienen. Hauptautor ist Brian Dias von der Emory University aus Georgia. So, was haben die gemacht? Die haben männliche Mäuse genommen und dann haben die in deren Käfigen so eine Art Installation gehabt, dass sie da Duftstoffe reingeben können.
Ja,
ja. Ja, also die können etwas reingeben, was riecht. Und zwar entweder ein Kirschblütengeruch, das war Acetophenon, oder Propanol, das wäre so ein alkoholischer Geruch. Mhm, ja, Kirschblüten versus Alkohol. Und in dem Moment, wo die diesen Duft da reingeben, kriegt die Maus einen Elektroschock am Fuß.
Ach.
Da kannst du dir jetzt vorstellen, klassische Konditionierung, wenn ich oft genug das wiederhole, hey, es riecht hier plötzlich nach Kirschblüte und patz, kriege ich einen Stromschlag am Fuß, da würde der kleine Atze, genauso wie die Maus, lernen, ey, scheiße, wenn der Geruch kommt, wenn es nach Kirschblüten riecht, dann wird gleich was Schlimmes passieren.
Ja.
Genauso wie mit, wenn es nach Alkohol riecht. Ne? Es waren zwei Kategorien von. Du verknüpfst das. Mhm. So, und jetzt macht man Folgendes. Man lässt jetzt diese konditionierten männlichen Mäuse, die gelernt haben, wenn es hier nach Kirschblüte riecht oder in der anderen Gruppe, wenn es nach Alkohol riecht, dann kommt was Schlimmes. Die lasse ich jetzt sich paaren. Also ich setze hier ein Weibchen dazu und dann züchte ich jetzt Kinder und ich züchte sogar in diesem Experiment eine Enkelgeneration.
Ja?
Ja. Und jetzt trenne ich diese Kinder immer sofort von den Eltern.
Ja, ja.
Das heißt, ich habe hier diesen Vater sitzen, der gelernt hat, boah, wenn es nach Kirschblüte riecht, passiert was Schlimmes.
Ja.
Und das könnte ich jetzt mir vorstellen, dass ich das als Maus irgendwie versuche, meinem Kind zu erklären. Keine Ahnung, wie Mäuse so reden und kommunizieren, aber es wäre ja denkbar. In dem Fall ist das unmöglich, weil ich nehme dir direkt nach der Geburt dieses Mäusebaby weg und es hat den Vater nie kennengelernt.
Ja, ja.
Und jetzt will ich wissen, was passiert, wenn ich dieser Mäusekindergeneration plötzlich das Kirschwasser als Geruch gebe oder den Alkohol? Warum übrigens Kirschwasser und Alkohol? Naja, weil man wissen will, ne, nicht, dass es am Kirschwasser liegt, sondern man nimmt einfach sehr unterschiedliche Gerüche und guckt dann jetzt, ist diese Erfahrung, dass wenn es plötzlich nach Kirschwasser riecht, Was ja eigentlich was ganz Harmloses wäre und was die Mäuse nicht kennen, das kommt in deren Laborwelt da nicht vor.
Ja.
Wie reagieren die?
Jetzt bin ich gespannt.
Unfassbar spannend, finde ich auch. Die Mäuse, deren Eltern diese Elektroschocks gelernt haben, ja, wenn es nach Kirschwasser riecht, dann tut's weh. Diese Mäuse zucken stärker. Also die folgenden Generationen riechen den Kirschblütenduft und reagieren ängstlicher als andere Mäuse, deren Eltern nicht so eine mäusetraumatische Erfahrung gemacht hatten.
Das ist doch absolut beeindruckend.
Hammer. Absolut krass. Ja. Als Kontrollbedingung, ne, in der Gruppe derer, die das mit dem Kirschwasser hatten, wird man dann nochmal den Alkoholgeruch reingeben, um zu gucken, liegt es vielleicht einfach an dem Geruch. Bei dem Alkohol, wenn deine Eltern nicht auf diesen Alkoholgeruch konditioniert wurden, sondern auf das Kirschwasser, ist auch in den Nachfolgegenerationen keine höhere Angst zu sehen. Ich fand das sehr, sehr heftig, weil dieses, ich habe nichts von den Eltern gelernt, sondern es muss irgendwo in meiner genetischen Information verortet sein, dass wenn ich jetzt groß werde, obwohl mein Papa nie da war und vielleicht sogar mein Opa nie da war, irgendwie mein Opa hat mal Stromschocks bekommen, als es nach Kirschblüte gerochen hat, dass das jetzt noch in mir eine Angst zeigt, heißt ja quasi, dass ich dieses gelernte Muster irgendwie vererbt bekommen haben muss.
Ja.
Weil beigebracht haben kann mir das keiner. Ja. Und das Spannende ist, man sieht jetzt tatsächlich, dass es, wenn man sich die Gehirne dieser Mäuse anguckt, da Veränderungen gibt, genetische Veränderungen gibt. Und da muss man jetzt aufpassen, das liegt seltenst irgendwas nur an einem Gen. Das ist aber bestimmte Gene, die was mit dem Geruchssinn zu tun haben, dass es da eben messbare Veränderungen gibt.
Ja.
Und das fand ich super interessant, fand ich super wichtig. Jetzt muss man noch einmal klar dazu sagen, das ist ja hier eine Sensibilität für diesen Geruch. Das darf man nicht einfach so gleichsetzen mit Angst. So, ja, und das ist natürlich total schwierig, weil ich kann die Maus nicht fragen, hast du Angst? Und viel, viel wichtiger ist mir noch, bevor jetzt irgendwer schreit, es sind Mäuse. Es sind Mäuse. Es sind keine Menschen.
Ja.
Also bitte jetzt nicht direkt denken, Moment, Mäuse sind ja Lebewesen und Menschen sind ja Lebewesen. Und Leon hat doch gerade noch gesagt, beide Lebewesen sind so wichtig und wertvoll. Das können wir nicht einfach auf den Menschen übertragen. Wir können uns aber auch vorstellen, dass es zum Glück, wenn man schon bei Mäusen vielleicht langsamer drüber nachdenken müsste, auch bei Menschen ethische Bedenken gäbe, jetzt zu sagen, komm, dann nehmen wir mal so ein paar Kinder, denen geben wir ein paar Stromschocks und dann lassen wir die bei anderen Eltern aufwachsen und dann gucken wir mal, ob die nachher zucken, wenn ich da so ein bisschen Kirschblüte einstreue.
Ja.
Bullshit, kannst du nicht machen. Deswegen ist das unglaublich schwierig, hier Forschung am Menschen logischerweise durchzuführen. Wir haben aber also Tierforschung, die zeigt, dass es da Zusammenhänge geben könnte. So, erstmal bis hier. Ich habe gleich noch mehr dazu, aber jetzt musst du erstmal mir sagen, was du mitnimmst
und alles klar ist. Ich finde es absolut beeindruckend, wo man ja selber immer, man changiert ja eigentlich so im nicht wissenschaftlichen Umfeld, sondern im privaten Umfeld changiert man immer, dass man sagt, ja, das habe ich ererbt, das habe ich erlernt. Und deswegen fand ich es jetzt so beeindruckend, trotzdem ich natürlich berücksichtige, dass es bei Menschen ganz anders sein kann, aber dass es sich dann so vererben kann. Wahnsinn. Also wie gesagt, die Therapeutin, die ich hatte, die Erfahrene, hat ja auch die Theorie, dass einiges eben in den Genen schon drin ist. Und es spricht einiges dafür, wenn ich eben so meine Verwandtschaft sehe und wie ähnlich wir uns in bestimmten Dingen sind und in Sachen Traurigkeit manchmal auch, dann liegt der Schluss nahe. Ist ja nicht bewiesen, aber der Schluss liegt nahe.
Ja.
Ja.
Ja, total.
Deswegen interessiert mich natürlich so eine Art von Experiment besonders.
Gleich fühlen wir weiter. Jetzt kurz Werbung. Ach, Atze, der Frühling kommt immer dann, wenn man ihn am dringendsten braucht, haben wir ja schon zitiert. Und ich merke so, für mich wird jetzt wirklich doch irgendwie alles ein bisschen leichter im Leben, ne? 19 Uhr ist es noch hell, du kannst wieder rausgehen. Ja. So. Und ich habe dann in dieser Zeit auch fast so ein bisschen Bock auf Frühjahrsputz. In der Wohnung weniger, im Kleiderschrank schon ein bisschen mehr, wo ich aber tatsächlich merke, so da lohnt es sich, was zu tun und was zu machen, vielleicht gerade jetzt in dem Moment, Finanzbereich.
Oh ja, das kenne ich. Wenn alles schön ist, will ich natürlich auch, dass es zu Hause schön ist. Und wenn die Motivation uns mal beglückt, ist es einfach ein super Zeitpunkt, mal alles schön auf Vordermann zu bringen. Gott sei Dank müssen wir heutzutage gar nicht mehr alles selber machen. Finanzguru, die App, die eure Finanzen strukturiert, kann euch wirklich das Leben erleichtern. Und es ist wirklich so, ich habe die App jetzt schon. dass du, das ist doch geil, wenn du kannst aufs Handy schauen und hast den ganzen Überblick.
Yes, wir sind Fans, Leute, weil die helfen euch, eure Finanzen wirklich so ganz kurz und knackig im Blick zu haben. Es ist völlig egal, ob es jetzt Girokonto ist, Kreditkarte, irgendwie Depot oder von mir ist auch Kryptobörse. Alle überflüssigen Verträge kannst du dann sogar mit einem Fingertipp in dieser App rechtssicher kündigen. Also kriegst richtig Frühjahrsputzordnung in deine Finanzen.
Ja, Ein- und Ausgaben werden außerdem bei Finanzguru automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. Mit der Plus-Version habt ihr sogar zusätzlich Zugang zu weiteren Features, wie detaillierte Budgetanalysen des Kaufverhaltens, die zum Beispiel helfen können, mal etwas mehr Geld in Wellness oder Programme, die euch wirklich persönlich gut tun und weniger in Fast Fashion zu stecken. Budgetvorschläge bieten euch eine klare Übersicht über eure Ausgabekategorien wie Lebensmittel, Shopping und auch Tanken.
Also wirklich alles echt easy in der Finanzguru-App. Die könnt ihr euch einfach runterladen, macht das unbedingt und dann eure Konten verknüpfen. Und dann, wenn ihr die App habt, dann gibt es diesen Reiter mehr. Ja, da müsst ihr einfach draufklicken und wenn ihr dann unseren Gutscheincode Fühlen eingibt, also einfach App holen, dann auf mehr klicken und Fühlen eingeben, dann kannst du statt einer ganze 3 Wochen lang die Plus-Version komplett kostenlos testen. Danach kostet das Ganze dann 2,99 im Monat, also quasi nicht mal einen Kaffee. Mehr Infos und den Link und den Code gibt es immer im Linktree in der Beschreibung. Also App holen, Finanzguru-App holen und dann bei mehr den Gutscheincode Fühlen eingeben. Dringende Empfehlung von uns beiden, euren Fühlern hier.
Struktur in eure Finanzen bringen mit Finanzguru und das alles auf dem Handy. Bah!
Das war die Werbung.
Und das ist jetzt ein Experiment aus dem großen Bereich Epigenetik. Und für alle, die hier hoffen, viel aus dieser Folge mitnehmen zu können, Leute, wir haben jetzt schon transgenerationales Trauma. Das ist ein Riesenthemenkomplex und Epigenetik ist, ich finde, auch brachial spannend und vor allem passt sie so dazu, sie gehört dazu. Wer davon noch nie was gehört hat, ich durfte einen Forscher kennenlernen, der kann das noch 1000 Mal besser erklären als ich, da müsstet ihr in diese Terra Explore-Folge mal reingucken, das will ich euch sowieso empfehlen, sage ich gleich am Ende noch ganz kurz, wie ihr die findet. Aber dieser Forscher mit dem wunderschönen Namen Nicola Iovina, den habe ich getroffen am Hörsaal von der Helmut-Schmidt-Uni in Berlin und der ist Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik. So, und was macht der jetzt? Also, das musst du dir einfach vorstellen, wenn ich schon für Wissenschaft brenne, der Typ ist ein Flammenwerfer. Also der war so, der kam, das war so geil, der kam an, der konnte jetzt leider nur Englisch, deswegen haben wir das auf Englisch gemacht, sonst, ich glaube, es wäre noch mehr übergeflogen auf mich, wenn ich auch noch Italienisch gekonnt hätte und hatte natürlich alle diese italienischen kleinen Gesten mit Babidi-Bubi, die Finger und sowas, ja, hat es ging auch ins Englische über. Ja. Der war auf 180 im allerbesten Sinne für seine Forschung mit Fruchtfliegen. Wie die Mäuse hatten wir schon, der macht Forschung mit Fruchtfliegen und zwar wie? Naja, die können diese Fruchtfliegen auch traumatisieren. Er hatte die dann sogar dabei und zwar indem die irgendwie schütteln oder es denen heiß machen, also so, dass es sehr unangenehm wird für die Fruchtfliegen können die tatsächlich diese Fruchtfliegen sich auch fortpflanzen lassen. Man nimmt die, weil die sich sehr schnell fortpflanzen und weil das relativ einfache Lebewesen sind, um es mal so zu sagen.
Ja.
Und die konnten tatsächlich zeigen, dass es epigenetische Veränderungen gibt, wenn man die Fruchtfliegenmütter irgendwie traumatisiert, dass man das danach dann bei den Kindern quasi wiederfindet.
Ja,
ne?
Ja.
So, das war jetzt ganz verkürzt und meine zentrale Frage war natürlich, und was heißt das für uns Menschen? Bei den Mäusen finden wir sowas, bei den Fruchtfliegen finden wir sowas. Und dann hat er mir mal erklärt, worum es hier überhaupt geht. Und das will ich so versuchen, so einfach wie möglich einmal nochmal runterzubrechen.
Ja.
Epigenetik ist der Grund dafür, dass deine Gene nicht einfach dein Schicksal sind. Und du musst dir das ungefähr so vorstellen.
Ja, ja.
Ja, weil das ist ja ganz wichtig. Man könnte ja sagen, ich bin jetzt als Atze geboren und ich habe bestimmte Gene. Das ist eben so. Vorsicht. Epigenetik heißt, unsere Zellen, das sind, ich mache es jetzt ganz einfach, wir haben da eine tolle Quelle zugefunden, wo das schön beschrieben wurde, für Kinder tatsächlich. Die will ich einmal empfehlen. Die heißt Kids Frontiers, also Frontiers in Psychology und dann Kids-Sektion davon. Die sagen, stell dir deine Zellen vor wie kleine Fabriken, die Proteine herstellen. Mhm. So. Und die Anleitung dafür, wie die dazu machen sollen, die kriegen die von der DNA, die in jeder Zelle steckt.
Mhm.
Jetzt werden aber von der DNA immer nur bestimmte Teile, auch Gene genannt, abgelesen. Ja?
Ja.
Und die Sache ist jetzt, verschiedene Zellen lesen also verschiedene Seiten der Gebrauchsanleitung, wenn du so möchtest, wie bei so einer Mikrowelle, und bauen dann daraus unterschiedliche Proteine.
Ja.
Und eine Möglichkeit, wie die Zelle bestimmte Gene ausschaltet, ist ein Prozess namens DNA-Methylierung. Dabei setzen sich chemische Moleküle auf die DNA, wie so ein Vorhängeschloss im Prinzip. Aha. Und Deswegen spricht man auch von Epigenetik, von Epi für über aus dem Griechischen. Also sie setzen sich darüber, wie so ein Vorhängeschloss, ja, und versperren den Zugang. So, und dadurch wird es jetzt schwieriger, den entsprechenden Abschnitt abzulesen und daraus dann die Proteine zu bilden. So, das heißt, wenn ich jetzt bestimmte, und so hat mir dieser Professor das beschrieben, bestimmte Erfahrungen mache, zum Beispiel, ich habe stressige Sachen erlebt, vielleicht auch was Traumatisches erlebt, siehe Fruchtfliegen, oder ich habe eine bestimmte Form von Ernährung oder andere Umwelteinflüsse, all das kann wie so Vorhängeschlösser Einfluss auf das nehmen, was bei mir genetisch abgelesen ist und damit wirkt. Das bedeutet, deine DNA bleibt gleich, aber was damit passiert, das ist eben durch epigenetische Prozesse nicht festgelegt oder nicht pauschal festgelegt.
Ja.
So, und das fand ich super interessant, weil ja logisch ist, dass Menschen sich auch in kürzerer Zeit weit oder Lebewesen sich weiterentwickeln wollen, sich anpassen müssen und überhaupt sich dann mal also klar zu machen, hey, da sitze ich, Leon Winscheid, mit einem genetischen Code, aber das und wie der in mir wirkt, das kann auch innerhalb meines Lebens sich noch verändern. Fand ich total geil.
Ja, das ist so, das stimmt einen auch so optimistisch letztendlich.
Ja.
Was daraus nimmt. Ja, die Epigenetik. Das ist ja super interessant, wenn da die Lesbarkeit der Zelle quasi durch, ich will nicht sagen Schutzschild, aber durch so einen äußeren Mantel nochmal verändert wird, dass sie eben auch anders gelesen werden kann. Wahnsinn.
Das wäre jetzt das Optimistische. Man könnte aber auch sagen, shit.
In ja, Familie ja, ja.
Ist mal was Schlimmes passiert, ne? Und vielleicht ist das jetzt noch in mir drin. So, und man hat dann tatsächlich, und jetzt nochmal, das ist natürlich super schwierig, sowas am Menschen zu untersuchen, aber es gibt in Kanada eine Brain Bank. Und das fand ich super geil. Also da liegen zurzeit ungefähr 3000 Gehirne.
Ich wollte gerade einen Gag machen, das stimmt. Da liegen 3000 Gehirne? Brain Bank? Ja. Da kommt jetzt aber gleich schon der Name Scarlett Johansson, oder?
Wieso?
So ein Science-Fiction-Film. Die Insel.
Ach so.
Ja, da liegen 3000
Gehirne. Da liegen 3000 Gehirne, gelagert von Menschen, die nach ihrem Tod gespendet haben. Könntest du auch machen. Also habe ich auch, denke ich auch drüber nach. So, also ich würde mich sowieso, glaube ich, zur Verfügung stellen, Organe spenden eh. Aber stell dir mal vor, so ein Atze-Brain, da kommst du da an so Regal F, Gang 3, Box 478.
Ja, machst aber halt bewacht auf. Und halten Sie Abstand und so.
Bewacht. Und ich stelle mir das vor, wenn man das aus diesem Karton nimmt, das ist per so eine Art Dekret von dir verordnet, hat das die Lockenhaare auf.
Das hat schon Locken.
Das hat schon Locken. Ja. Für alle Forschungszwecke müssen diese Locken da drauf bleiben. Okay, also in dieser Douglas Canada Brain Bank, so heißt es, Douglas Bell Canada Brain Bank, so liegen 3000 Gehirne, unsere beiden noch nicht, zum Glück. Und der Punkt ist, das ist natürlich ein Riesenschatz für die Forschung, weil wir haben nicht nur die Gehirne, sondern wir haben auch Infos über die Geschichten dieser Menschen. Ne? Zum Beispiel hatten die Alzheimer, Depressionen, Schizophrenie, gab es Suchtkrankheiten.
Ja.
Und dann kann man jetzt natürlich vergleichen, was sehen wir in deren Gehirnen im Vergleich zu anderen Menschen, die vielleicht
auch. Also man hat auch immer Datensätze dazu.
Man hat Datensätze, ne? Mhm. Ich kann jetzt ein Stückchen Hirngewebe mir angucken und das vergleichen mit jemandem, der keine Schizophrenie hatte.
Ja, ja.
So. Und das hat Patrick McGowan mit seinen KollegInnen gemacht. Und zwar haben die sich drei Gruppen angeguckt. Erstens Menschen, die Suizid begangen haben und in ihrer Kindheit vernachlässigt oder misshandelt wurden.
Ja.
Zweitens Personen, die Suizid begangen haben, aber weder Missbrauch noch Vernachlässigung in ihrer Kindheit erlebten.
Ja.
Und drittens eine Kontrollgruppe, die aus anderen Gründen gestorben ist und ebenfalls nicht missbraucht oder vernachlässigt wurde. Und was finden die? Bei den, wie sie das hier nennen, ich zitiere, Suicide Brains mit Kindheitstrauma war ein bestimmtes Gen, der sogenannte NR3C1 Promoter, gedämpft. Also der Vorhängeschloss vor.
Ach. Wahnsinn.
Das heißt, im Gehirn derer, die in der Kindheit Missbrauch oder Vernachlässigung erfahren haben, gibt es also eine molekulare, eine epigenetische Veränderung, die ich mir angucken kann. Und jetzt weiß man, dass dieses Gen zumindest mitverantwortlich ist. Man muss da höllisch aufpassen, ja, im Hirn irgendwas runterzubrechen und zu sagen, okay, dieses Hirnareal und dieses eine Gen ist jetzt genau dafür verantwortlich, um Gottes Willen. Aber zumindest gibt es Verbindungen dazu, dass man sagt, das ist für Herunterkommen nach einer Stressreaktion gegebenenfalls wichtig.
Also es interessiert mich natürlich brennend, weil ja diese Frage eben auch interfamiliär, warum macht das mit dem einen das und mit dem anderen eben nicht? Und ich habe eben schon von meinem Vater gesprochen, der das offensichtlich, kann ich immer nur dazu sagen, alles gut überstanden hat und andere nicht. Da sind wir gleich schon fast bei der Resilienz, aber es könnte sein, dass es damit zusammenhängt.
Es könnte sein. Es könnte sein. Und jetzt nochmal zurück zu uns, weg von der Epigenetik, wieder rein in unseren Alltag, in unsere Folgenfrage auch. Was kann ich über ein Trauma, was es in meiner Familie gab, über die Vererblichkeit sagen? Es könnte jetzt also sein, dass sowas wie, ich bin besonders sensibel für Stress, weil es in meiner Familie irgendwann mal etwas gab, was besonders belastend und stressig war, dass das in meiner genetischen Information eine Rolle spielt. Der Punkt ist aber, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, so sehr das erstmal Sinn macht und so sehr uns das plausibel vorkommt, die Forschung steckt in den Kinderschuhen. Ja. Und ich habe den Nikola gefragt, den Professor, den Forscher, den ich da getroffen habe, sag mal, für uns Menschen, kann das jetzt sein, dass in meinen Genen, ich habe so direkt gedacht, passt so ein bisschen zu Scarlett Johansson, so eine Art Science Fiction, wo ich mal so einen Gentest mache und dann könnt ihr mir sagen, oh Windscheid, pass mal auf, so mit 50 muss ich darauf einstellen, da bricht dann das Trauma deiner Ururgroßeltern durch, die damals immer viereckige Fladenbrote essen mussten, im, weiß ich nicht was, 30-jährigen Krieg und die sind, deswegen ist dein Pinsehass zu erklären. Sowas, also ne, ich mach's jetzt albern, ernst gemeint, hat der Forscher mir gesagt, Leon, wir wissen es noch nicht. Frag mich in ein paar Jahren nochmal.
Ja.
Man merkt ihm aber an, das ist jetzt rein anekdotisch, ich habe ja gesagt, der brennt da richtig für. Also die Vermutung, dass wir da was finden könnten, gibt es zumindest schon einige Hinweise. Und das fand ich einfach mal, bis hierhin vielleicht als kleines Zwischenfazit, super spannend, dass wir das auf dem Radar haben.
Ja,
abgesehen von allem, was ich vielleicht von meinen Eltern lerne und beigebracht bekomme, könnte es sein, dass es in mir drin auch genetische Informationen gibt, die dieses Trauma meiner Familie weiterträgt.
Aber ich muss noch mal ganz doof nachfragen. Und zwar wäre das dann die andere Richtung. Es gibt doch, man kann doch, keiner könnte sagen, das gibt es auf keinen Fall. Ne? Also ganz doof gesagt, du fragst jemanden, sag mal, oder irgendjemand sagt, der, warte, jetzt muss ich nochmal ausholen. Irgendein Psychiater, Psychiaterin sagt, nein, in der Genetik kann das nicht drin sein. So weit sind wir schon, dass man das, so eine Behauptung niemals aufstellen könnte.
Naja, also das ist ja auch nochmal jetzt wieder eine große Frage an die Wissenschaft, ne, und wie wir damit umgehen. Also sowas wie, das kann gar nicht sein und das wird es nie geben. Also gerade in der Psychologie, wo wir mit vielen Problemen in der Wissenschaft, wie wir sie betreiben, sowieso zu kämpfen haben. Also ich würde mich zu sowas, glaube ich, kaum noch hinreißen lassen, weil wir haben so viele Veränderungen und auch so viele wirkliche neue Einsichten schon erlebt oder Richtungswechsel oder auch an manchen Stellen gedacht, das ist alles klar und dann haben wir festgestellt, wir haben es noch überhaupt nicht verstanden.
Ja.
Da wäre ich jetzt wirklich vorsichtig.
Aber es gibt eben auch viele Anzeichen, die darauf hindeuten, dass es auch in den Genen sein kann.
Ja, also wir haben einige Indizien jetzt aus Tierstudien, ne? Und wir haben auch, das muss man auch mal dazu sagen, natürlich gibt es den Versuch, sowas an Menschen zu machen. Da hat man in SOS-Kinderdörfern wohl mal geschaut. Da muss man dann immer aufpassen, weil wir haben jetzt hier, wir können ja nicht hingehen und jemandem, Gott, um Gottes Willen, irgendwie einen Schaden zufügen, um dann wie bei den Fruchtfliegen zu sagen, ach, guck mal, was sich da genetisch tut. Und das heißt, ich habe im Zweifel sehr kleine Stichproben. Ich habe im Zweifel schon einen Bias drin, nur indem ich diese Menschen auswähle. Aber es gibt Hinweise, dass sowas auch bei Menschen eine Rolle spielen könnte. Und vielleicht müssen wir dann bei Betreutes Fühlen Folge 1328 den Nikola mal einladen und dann hören in, weiß nicht, 15, 20 Jahren, wo steht die Forschung dann?
Ja, wie vorsichtig ich schon geworden bin.
Das ist gut, gut.
Ja, gut.
Ist doch gut.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen so eine strategische Inkompetenz, die ich vor mir hertrage.
Wie meinst du das?
Ja, so, ich bin so vorsichtig geworden, dass ich mich dann, selbst wenn ich einen Verdacht habe.
Okay, das ist genau richtig. Ich finde das ganz wichtig. Muss sein, muss sein. Lass uns weg von der Epigenetik, beziehungsweise weiter, nachdem wir die Epigenetik jetzt als einen ganz wichtigen Punkt haben, wieder zurück zu dem, dass wir schon gesagt haben, natürlich spielt aber auch die Erziehung der Eltern und was du von denen mitnimmst eine Rolle.
Ja.
Und wahrscheinlich sind nur die wenigsten von uns als Kinder, ohne irgendwie mit den Eltern in Kontakt gekommen zu sein, wie unsere armen Mäuse, in ein anderes Gehege gekommen und dann da aufgewachsen.
Ja, ja.
So. Frage ist jetzt also, was passiert, wenn meine Mutter vielleicht total überfürsorglich mit mir umgegangen ist. Ja. Was passiert, wenn mein Vater sehr distanziert und gefühlslos war und vielleicht bei mir sogar so eine emotionale Abstumpfung ausgelebt hat, weil er das nie für sich gepackt hat mit der Zeit im Krieg. Also Stichwort Modell lernen. Was gucke ich mir von meinen Eltern ab? Und da ist ganz interessant, dass wir in der Psychologie von so etwas sprechen wie sekundär traumatisiert werden. Also wenn deine Eltern jetzt unglaublich detailreich, ne, und auch mit allem Blutigen und Grausamen und dem Hunger und dem Hass und dem, da schießt mir die Kugel hinten in den Kopf und vorne wieder raus,
ja, ja,
mein Bruder und so weiter, wenn du das so erzählst, dass das etwas ist, das dann bei Kindern Albträume und bestimmte Bilder hervorruft, ja, das können wir uns vorstellen. So, also
ja,
du kannst ein Trauma, das haben wir letztens ja schon gesagt, auch indirekt erleben, weil du davon hörst.
Ja, und wir... Ja, ich möchte hier mal ein Buch empfehlen, auch dir empfehlen. Und da geht es natürlich genau um die Generation der Kinder, die deren Väter im Krieg waren. Das ist von Andreas Altmann, ein heute gut gelaunter N60er. Das Buch heißt Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend. Und da beschreibt er das auch. Er holt weit aus, wie sein Vater laut Verwandtschaft ein toller Kerl war, bevor der in den Krieg zog und eben als gefühlslose Maschine wiederkam und sich dadurch die ganze Familie verändert hat. Also dieses Buch muss ich an dieser Stelle empfehlen, wirklich. Auch dir empfehlen, das liest sich so toll.
Das passt ja dann aber auch wirklich zu dem, dass ich sage, hey, ganz unabhängig von genetischen Aspekten, kann ich von meinem Vater durch dessen Verhalten was mitbekommen,
ja,
was dann mein Leben, wie jetzt der Autor da sagt, scheiße werden lässt.
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Ich habe jetzt ja gerade so ein bisschen gesagt, hey, Vorsicht mit sekundär traumatisieren. Ne? Also das drüber sprechen,
ja,
das
ja,
birgt gewisse Gefahren.
Ja, natürlich.
Andersrum muss man sich auch klar machen, was man immer und immer wieder hört, ist, es wird nicht drüber gesprochen.
Ja, eben.
Also es wird totgeschwiegen.
Ja.
Und dass das bei Kindern Schuldgefühle, Angstfantasien, Wut, vielleicht auch eine Verzweiflung hervorrufen kann, dafür gibt's auch Hinweise. Das heißt, die zentrale Frage ist, wenn ich meinen Kindern irgendwie sowas Wichtiges wie diese Riesenverletzung innerhalb unserer Familiengeschichte vorenthalte, Kinder sind ja nicht dumm, sondern im Gegenteil, so viel sensibler, als wir denen das oft zugestehen, so viel rationaler und verständnisvoller, als wir das manchmal vermuten, da muss uns einfach klar sein, dass das natürlich auch was mit denen macht. Und es gibt dazu sogar das Phänomen in der Wissenschaft, nämlich die Verschwörung des Schweigens, Conspiracy of Silence, wo ich die Situation eher schlimmer mache, weil ich nicht drüber rede.
Ja.
Und wir hören nochmal rein, was Eva und Anita dazu aus ihrer Familiengeschichte berichten, weil da spielt das eine ganz zentrale Rolle.
Bis 95 haben wir überhaupt nicht gesprochen darüber. Da war ich eingeladen nach Auschwitz. 50 Jahre Gedenktag war das. Und da war ich entsetzt, habe ich gedacht, nein, das mag ich nicht. Aber das geht ja nicht. Irgendwann kommt das hoch. Irgendwann, dann habe ich gesagt, okay, dann.
Ist das dann der erste Moment,
ja,
wo du mal hörst, was deine Mutter erlebt hat?
Ja, wir saßen unten in einem Raum im Hotel mit der jüdischen Jugendlichen, mit der Gruppe. Und dann hat der Leiter zu meiner Mutter plötzlich gesagt, Frau Sepeschi, möchten Sie nicht ein bisschen von Ihrer Geschichte erzählen?
Und ich habe noch gesagt, ich habe noch nie erzählt. Und irgendwie habe ich angefangen und dann gesprudelt. Dann ging es das erste Mal dort.
50 Jahre nicht drüber gesprochen, gar nichts. Ich finde das so, einerseits finde ich das so krass und andererseits kann ich mir das so vorstellen, ne, dass eine Wunde, ein Trauma so groß ist, dass man sagt, in den Keller damit. Wir haben ja letztens hier von dem Schrank gesprochen, der irgendwie zubleibt, obwohl er mitten im Wohnzimmer steht. Wie war das bei euch? Wenn du sagst, so Suizid und so weiter.
Ich erkenne das so wieder.
Echt?
Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass mein Vater ja offensichtlich ein glückliches, erfülltes und auch sehr friedvolles, liebevolles Leben geführt hat. Und das ist ja das, was man bei Eva auch spürt. Das ist ja wirklich schon ein kleines Wunder, dass man diese beeindruckende Frau vor sich hat und sie so viel Wärme und Liebe ausstrahlt. Das ist schon was ganz Besonderes, finde ich. Und bei uns war es auch so. Mein Vater hat bewusst, und er hat darüber gesprochen, er hat bewusst diese Tür erstmal zugemacht.
Hast du dich, ich sag bewusst, getraut,
ja,
zu fragen?
Ja. Ja.
Und dann?
Er hat mit mir auch über alles gesprochen und hat auch geschimpft.
Also dann konnte er aufmachen?
Ja, ja, dann konnte er auch aufmachen. Der hat dann auch geschimpft wie ein Rohrspatz auf seinen Vater, auf Hitler, auf alles. Aber der hat dann die Tür auch direkt wieder zugemacht. Der hat an einem gewissen Punkt, und das ist vielleicht auch seine Lebensleistung, als er aus Russland wieder zu Hause war, beschlossen, ich führe jetzt ein glückliches Leben, ich will Kinder haben, ich will Liebe weitergeben.
Ja.
Ja.
Und was aber bestimmt nicht allen gelingt.
Nee, das gelingt ganz vielen nicht. Ich, ja. Also klar, immer persönliche Beobachtung. Also mindestens über die Hälfte schafft es nicht, hat es nicht geschafft. Auch in unserer Familie nicht. Ja, und ihm ist das gelungen. Deswegen spreche ich immer von Lebensleistung.
Ja, und vielleicht ist bei es Eva ihm auch ja gelungen, auch. Weil ja, vielleicht aber auch, weil jemand wie du da war, weil jemand wie Anita da war,
ja.
Also ein Umfeld, ja. Kinder, die sagen, mit allem, mit aller Vorsicht, mit aller Behutsamkeit, helfe ich dir vielleicht auch, diese Tür mal aufzumachen?
Ja, das ist gut möglich, nur ich habe ja Vergleichsfamilien in unserer Familie, wo eben auch Kinder da waren, sogar noch mehr Kinder als bei uns. Und trotzdem ist es tragisch geendet.
Ich habe für mich so den Eindruck, dieses, haben wir eigentlich irgendwann mal über den Missbrauch an Oma gesprochen? Wurde die Flucht von meinen Eltern damals irgendwie bei uns thematisiert? Habe ich da mal mit Zeit und mit Ruhe denen angeboten, ey, ich würde mal mit euch hinter diese Tür gucken.
Ja.
Ist das, was vielleicht auch an Verbrechen und an Fehlern da war in der Familie, weil nochmal ganz viele von uns, ich habe jetzt fast gerade die meisten, das kann ich nicht wissen, aber ganz viele von uns werden ja auch die Nazi-Verbrecher-Generation als Stimmt. ihre Großeltern haben, die vielleicht ja, auch wirklich ja. aktiv. Habe ich mal gefragt, wie der Opa eigentlich die Firma gegründet hat, die von den Juden enteignet wurde oder so ähnlich, ne?
Ja. Ja.
Also, bin ich mal hingegangen? Habe ich da wirklich drüber gesprochen? Habe ich nachgefragt?
Auch das ist natürlich eine große Bürde, die zum Teil mit sich rumtragen. Wo sie wissen, vielleicht auch verschlossen wissen, ich trage da eine Schuld.
Total. Und ich merke, das habe ich eben ja schon angerissen, dieses meinen Opa nicht gefragt zu haben. Und ich glaube jetzt im Nachhinein, ich war natürlich, ja, jetzt kann ich sagen, ich war da noch jünger, aber ich war ja schon Anfang 20 und nee, da mache ich mir wirklich einen Vorwurf, dass ich so denke, ihm nicht da mehr beigestanden zu haben und zu sagen, komm, und auch wenn es jetzt auf deine alten Tage ist, ich würde mir das gerne mal mit dir angucken und ich würde dir auch den Raum bieten, mal zu erzählen, mal all das, was sich da in dir drin an Frust und an Traurigkeit und an, es wurde nie drüber gesprochen, und vielleicht auch an Schuldgefühlen, das kann ich nicht beurteilen, angestaut hat, da bin ich jetzt mal für dich da.
Und vielleicht kann man für sich selber da ja auch was lösen, ne? Wo man eben eine Verbindung spürt. Ich habe ja eben von dem Buch von Andreas Altmann, das Scheißleben meines Vaters und so weiter gesprochen. So bin ich auf das Buch überhaupt aufmerksam geworden. Ich habe den in allen möglichen Talkshows gesehen, ein gut gelaunter Mann, der 25 Jahre Therapie hinter sich hatte und der seinem Vater so vergeben hatte. Und wo du denkst, wo ich im ersten Moment immer dachte, ey, wie kannst du dem vergeben? Aber er hat halt geschildert, wie er selber dadurch mehr Freiheit, innere Freiheit erlangt hat.
Mhm.
Mhm. Und so kann man Geschichten auch nochmal verändern.
Passt gut zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben,
ja.
Sich zu fragen, was sind die Geschichten meiner Familie? Was ist das Narrativ unseres meines Lebens? Ich habe... Um jetzt den Bogen zu schließen, ich habe ja am Anfang angekündigt, ja. Wir werden noch jemanden kennenlernen, der hier eine ganz zentrale Rolle spielt, Leroy getroffen. Der Enkel von Eva Sepeschi. So, der ist Anfang 20, studiert Psychologie und ich habe den an der Uni in Berlin abgeholt.
Ja.
Und als ich so mit dem gesprochen habe, und ich hatte das vorher gar nicht so auf dem Radar, aber am Ende ist es der Protagonist eigentlich vielleicht fast der wichtigste in diesem Film, den wir gemacht haben. Geworden. Ne? Nicht, dass Evas Geschichte nicht die zentrale war, aber was das mit ihm macht, zwei Generationen später. Wir hören mal rein.
Ja, also diese gewissen Sachen im Alltag, die ich dann halt spüre. Wenn ich jetzt eigentlich mit Freunden feiern gehe, dann kriegt man ja meistens so einen Stempel.
Im Club-Eingang.
Genau, im Club kriegt man so einen Stempel. Und eigentlich, ich denke mir nichts dabei, aber in dem Moment, wo ich diesen Stempel bekomme, Das ist ein ganz komisches Gefühl, da muss ich auch erstmal klarkommen.
Weil das wie die Tätowierung ist, oder?
So in der Art, dass ich darüber vielleicht plötzlich so dieses Gefühl bekomme.
Also die Tätowierung, die deine Oma als Kind bekommen hat,
genau,
im Konzentrationslager, ist dann etwas, wo du heute sagst...
Ja, also zum Beispiel jetzt auch Tattoos oder so. Ich mache mir keine Tattoos. Oder auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwo unterwegs bin und ich jetzt bei jemandem, der irgendwie eine Zahl auf dem Arm hat, ist mir auch ein komisches Gefühl erstmal. Also es ist so... Alles normal, vielleicht bin ich gerade gut gelaunt und auf einmal ist es so, zack.
In dieser Sekunde, was passiert da?
Ja, in dieser Sekunde ist dann doch so eine gewisse Angst da.
Ich hatte, Atze, das Gefühl im Gespräch mit ihm, dass wir hier, ja, es ist krass, ne?
Man kann das dann so gut nachvollziehen, wenn er das schildert.
Ja. Man fühlt mit.
Ja, man fühlt so richtig mit.
Genau, und ich hatte im Gespräch mit ihm so wirklich das Gefühl, was war die Veränderung? Weil er ist ja jetzt nicht, dass er sagt, da sind Panikattacken und da sind die Albträume und das ist noch so schlimm und schwer, das Paket auf den Schultern, wie bei seiner Mutter Anita.
Ja.
Sondern bei ihm ist immer noch was davon da, aber es klingt nicht mehr so gewaltsam. Die Last scheint kleiner, in dem, wie er das beschreibt. Und ich glaube, dass dieses Durchbrechen des Schweigens, dass als er Kind und Jugendlicher war, man sich diesem Thema schon anfing zu öffnen, und sich daran tastet und diese Geschichte nicht da brachial hin erzählt wird, sondern er anfängt langsam das Buch von seiner Oma zu lesen, mit ihr spricht, sie interviewt für tolle Schulprojekte, die er macht.
Ja.
Ich glaube, dieser Punkt, das Durchbrechen des Schweigens, das scheint mir ein ganz zentraler zu sein.
Ja, ja.
Und vielleicht auch so eine Spirale, ne, die es gibt, zu durchbrechen. Und das ist nicht, was ich einfach hier als Hypothese aufstellen möchte, sondern es gibt eine. Und das ist die letzte Untersuchung, die wir heute brauchen, aber ich finde, wir brauchen sie sehr.
Mhm.
Eine Studie dazu, wo man, 2019 ist das erschienen in Transcultural Psychiatry, wo man, also es war ein dänisches Forschungsteam von der Universität Kopenhagen, palästinensische Familien aus dem Gazastreifen befragt hat.
Mhm.
Mhm. 170 Familien. Und jetzt können wir uns vorstellen, da gibt's ganz verschiedene Traumata. Zwei davon wurden sich hier genauer angeschaut. Erstmal der erste arabisch-israelische Krieg von 1948.
Ja.
Also es viel Gewalt gab, tausende Tote auf beiden Seiten, hunderttausende Palästinenser, die geflohen sind und vertrieben wurden. Die Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt das alles sehr eindrücklich. Und dann der Sechstagekrieg von 1967. Auch hier wieder ein militärischer Konflikt, Tote und viel Leid. So. Und die Forschenden wollten jetzt von diesen palästinensischen Eltern wissen, was habt ihr euren Kindern erzählt von diesen Ereignissen?
Mhm.
Ja, und dann hat man diese Antworten, die die Eltern geben, analysiert. Und man findet da verschiedene Cluster. 7 Stück waren in dieser Studie das Ergebnis. Ich habe jetzt mal ein paar als Beispiel rausgegriffen. Einmal, ich habe den Kindern von Gewalt und Aggression erzählt. Also von Schrecken, von Unrecht, von Tötungen, von Massaker und so weiter. Die zweite Kategorie waren so Fakten und Erklärungen, die ich den Kindern gegeben habe zur politischen Situation in dem Gebiet, zur Geografie von Israel und so weiter.
Ja,
die dritte Kategorie war seelisches Leid und Demütigung, wo dann sowas bei war wie Hilflosigkeit, Unterwerfung, eine übermächtige Gegenseite, Niederlage und so weiter. Und die vierte Kategorie war Schweigen. 20% der Eltern haben mit den Kindern gar nicht über diese traumatischen Erlebnisse gesprochen. Und ihre Kinder erfahren das dann anderswo, im Fernsehen oder im Schulunterricht. So. Und die Eltern haben auch Gründe angegeben. Ich habe geschwiegen, weil ich wollte nicht, dass meine Kinder sich Sorgen machen und sich hilflos fühlen. Oder ich wünsche mir, dass meine Kinder ein anderes, ein besseres Leben haben.
Ja, ja.
Das passt vielleicht zu dem, was du von deinem Vater gesagt hast.
Ja, man will das auslöschen, glaube ich. Das ist so ein großer Antrieb. Ist auch das Bestreben so für seine Kinder, die sollen das nicht mitnehmen und nehmen es doch mit.
Ja.
Ja.
Das steckt wahrscheinlich tief in vielen Elternherzen drin. Jedenfalls wollte man jetzt, nachdem man das analysiert hatte, wie sind die Eltern mit ihren Kindern umgegangen, was haben die denn erzählt, wissen, wie geht's den Kindern?
Ja.
Und dazu hat man einen posttraumatischen Stresssymptom-Fragebogen benutzt. Kann ich ja messen, ne? Sowas wie Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, so bildliche Kopfkinos von diesen Kriegsszenen. Was davon haben die Kinder? Und dann findet man Folgendes. Nur ein Kommunikationsstil von diesen Kategorien, die wir eben genannt haben, hatte einen Einfluss auf die posttraumatischen Stresssymptome. Und zwar das Erklären der Fakten und Gründe für den Krieg.
Mhm.
Ja. das hatte einen positiven Einfluss. Und die Autoren interpretieren das jetzt so, indem die Eltern ihren Kindern erklären, was warum passiert ist, schaffen sie bei ihnen ein Verständnis und eine Kohärenz zwischen, wieso verhalten wir uns so, wir Eltern, und was haben wir erlebt. Das passt so zu diesem Narrative, die wir letzte Woche hatten. Diese Lebensgeschichte ergibt Sinn, ne?
Man baut so eine Straße um zum Verständnis sozusagen, ja.
Ja, während alle anderen Strategien, auch das Schweigen, keinen signifikanten Einfluss auf die mentale Gesundheit der Kinder hatten. Weder im Positiven noch im Negativen. Verstand. Und auch da schlussfolgern die Forscher wieder, wichtig ist nicht, dass die Eltern die Verschwörung des Schweigens brechen, sondern wie sie es tun.
Ja.
Ja. Und das fand ich einen hochinteressanten Punkt. Also das Stichwort dazu ist modulierte Selbstoffenbarung.
Ja.
Also ich offenbare dir, was mir widerfahren ist, aber nicht einfach so, weil ich vielleicht einem 6-jährigen Kind nicht irgendwas von einem Kriegsmassaker erzählen möchte, sondern moduliert, angepasst an die Bedürfnisse des Kindes. Und wenn ich dann diesen Fokus auf die Fakten und die Gründe lege, mich hat das ehrlich gesagt gewundert, dass das Schweigen keinen negativeren Einfluss hätte. Da muss man jetzt bei dem Anekdotenhaften bleiben, aber dass eben das darüber reden einen positiven Einfluss hat, wenn ich das mit so einer gewissen Fakten- und Gründe-Ausrichtung mache, das fand ich macht Mut. Das finde ich macht Mut, weil wir so oft da sitzen und totschweigen und nicht drüber reden und im Zweifel hat das dann keinen Einfluss in dieser Studie, die hatte eine kleine Stichprobe, das kann man jetzt auch wieder mit vielen Limitations nur betrachten.
Ja.
Aber wenn ich richtig drüber rede, dass das eine Chance aufmacht, das fand ich einen ganz zentralen Punkt.
Das ist wirklich beeindruckend, dass es immer wieder darauf kommt, dass Klarheit hilft. Klarheit, Wahrheit hilft. Auch wenn es weh tut.
Ja, und ich denke, so oft in unserer Gesellschaft ist so diese Botschaft, kehr's unter den Teppich. Du hast uns ja schon von deiner Harmoniesucht auch mal erzählt. Ja, ja. Ne? Da wird nicht drüber geredet und lass mal den Giftschrank zu und nee, jetzt nicht hier. Jetzt ist Weihnachten und jetzt sitzen wir hier mal schön zusammen.
Genau.
Und jetzt ist der zweite Weihnachtsfeier. Und jetzt was, Leon? Du willst jetzt hier über den Krieg vom Opa. Also es war nie bei uns so, aber es war auch nicht unbewusst so, aber hat mich irgendwas doch davon abgehalten und das nie anzusprechen. Ne? Und
ich habe doch das absolute Negativbeispiel. Cousine von mir, beziehungsweise Cousin von mir, deren Tochter, mit der habe ich mich getroffen, weil sie meine Biografie gelesen hatte. Und sie wusste einige Sachen aus unserer Familie gar nicht. Und hat das aber immer geahnt, weil ihr Opa sich auch im Wald erhangen hatte. Und bei denen zu Hause wurde immer gesagt, darüber sprechen wir nicht.
Ja.
Die hat das durch mich erst erfahren. Wahnsinn. Ja, Klarheit ist.
Ach so, krass, warte mal. Okay, die wusste nicht mal, dass das passiert. Also,
die wusste, hier stimmt was nicht. Alle Jahre wusste sie, hier stimmt was nicht.
Okay, ich dachte jetzt die Details. Ach, krass.
Und es ist jetzt auch eine erwachsene Frau, die auch hier in Hamburg promoviert hat. Mit der habe ich mich getroffen zum schönen Spaziergang und die hat erzählt, bei uns hieß es immer, darüber sprechen wir nicht.
Und was hat das mit ihr gemacht? Habt ihr darüber geredet?
Nein, so weit sind wir nicht gekommen, noch nicht gekommen, aber das war so erleichternd, dass jetzt mal darüber gesprochen wurde, auch wenn es weh tut.
Ja.
Ja, das, ich will da auch gar nicht noch weitergehen.
Nee,
das wäre dann auch unseriös, aber das war ja genau das Gegenteil von dem, ne, dass eben nicht erzählt wurde, dass keine Klarheit war, keine Wahrheit da war. Und sie fand das erst schon mal sehr erlösend zu wissen, da war was.
Glaube ich sofort. Und ich habe einfach so einen Heidenrespekt vor dem, wie Eva mit ihrer Geschichte umgegangen ist. Einmal vor alledem, was sie erlebt hat.
Ja.
Und nochmal erinnern wir uns an den Anfang dieser Folge, wo wir hören, wie das für sie als Kind, das ist einfach für mich nach wie vor so unvorstellbar gewesen sein muss. Dann irgendwann, auch wenn es gedauert hat, diese Stärke zu finden, zu reden, aufzumachen, mit Hilfe der Tochter Anita, die noch ordentlich da ein Päckchen zu tragen hat.
Ja.
Und dann aber zu sehen, das wird vielleicht jetzt beim Enkel Leroy leichter.
Ja.
Ich finde das.
Aber er setzt sich auch Hoffnung. Bewusst damit auseinander. Das muss man
natürlich
dazu sagen.
Nein, keine Frage. Ich will, das ist auch nichts, was ein Selbstläufer sein muss. Aber es gibt bei mir, ich habe eine Stelle in der aktuellen Show ganz am Ende, wo es dann es geht da auch viel um Eltern und was Eltern mit uns gemacht haben und was für emotionale Wunden es bei uns gibt, ne?
Ja.
Und dann beschreibe ich den Leuten das, so, es gibt vielleicht Geschichten auch in eurer Familie, ist jetzt nicht das gleiche Thema von heute, sondern schon anders. Und dann gibt es eine Stelle, wo ich sage, dass es da so einen Satz gibt, auf dem ich schon so lange rumkaue. Manche von uns müssen nur in Therapie, weil andere nicht in Therapie gegangen sind.
Ja, ganz klar.
Und da ist, es ist erst ganz ruhig und dann ist der ganze Saal am Start. Und du merkst einfach so, das trifft bestimmt nicht pauschal zu, aber die Message ist einfach so klar, ne? Sich dem zu stellen, da selber dran zu arbeiten, als jemand, der was erlebt hat, das verlangt einem bestimmt viel ab. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das etwas ist, was deinen nachfolgenden Generationen einen Mehrwert bietet, da möchte ich einfach nochmal unglaublich für werben.
Ja, und das machen wir seit über 4 Jahren jetzt hier schon, dass wir sagen, ja, wenn du da was spürst, bearbeite das mit einem Profi zusammen. Das ist, tut vielleicht mal weh, aber es bringt dir so viel innere Freiheit.
Und vielleicht geben wir deswegen mit größtem Respekt und glaube ich, von, ich spreche jetzt für uns beide, tiefer Dankbarkeit dafür, dass wir dich, euch, Eva und die ganze Familie Sepeshi, Anita, Leroy kennenlernen durften. Das letzte Wort an die Sepeshis.
Man soll sprechen. Man soll, jeder soll erzählen und sprechen darüber, egal wie das schlimm ist, weil dann hat man nicht diese Belastung für ein ganzes Leben. Man soll einfach sprechen darüber.
Also es ist nicht bewusst bei mir abgelaufen, dass wir darüber sprechen, nachdem ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, mit einem Therapeuten oder mit Freunden. Danach konnte ich erst anfangen, mit ihr zu sprechen. Und das hat vieles erleichtert.
Würdest du sagen, dass das dann anfängt zu heilen?
Das heilt dann auf alle Fälle.
Ja?
Ja, das heilt auf alle Fälle. Ich kriege wieder Luft. Wenn einer sagt, gib Gas, schmunzel ich, weil ich mich erinnere, was das damals mit mir gemacht hat. Es ist sehr, sehr wichtig. Man kann wieder leben, man fühlt, aber es geht nicht weg.
Hast du noch was anderes, eine andere Idee, wo du sagen würdest, so kann man mit diesem Trauma, was in der ganzen Familie ist, gut umgehen, abgesehen von Reden, Nachfragen?
Die ganze Familie, wir sind zusammen. Wenn Leroy mir sagt, ich hab dich lieb, das ist für mich wunderbar. Da habe ich einen guten Tag. Das gibt mir die Kraft, das Weiterleben und tun und nicht daran denken, wie alt ich bin. Ja. Weil es soll einen Sinn haben eigentlich, dass ich leben geblieben bin. Es muss irgendeinen Sinn gehabt haben für die Zukunft, dass ich im Leben geblieben bin, gerade.
Dem möchte ich wirklich nichts mehr, ganz bewusst nichts mehr hinzufügen.
Ich auch nicht, außer der tiefen Dankbarkeit. Mein lieber Atze, was für ein Brett das Thema. Ja. Ihr Lieben, alle da draußen, wenn ihr Lust habt, geht mal bei YouTube ein Trauma erben. Geht das? Und dann guckt ihr euch die Terra Explore Folge an, weil dann seht ihr Eva und Anita und Lira auch nochmal dazu. Ihr seht auch den begeisternden und faszinierenden italienischen Forscher. Und viel Infos gibt es natürlich auch in der Mediathek. Würde mich total freuen. Das Ding geht gerade bei YouTube irgendwie richtig durch die Decke, weil so viele von euch da schon scheinbar draufgeklickt haben. Freut mich riesig. Danke überhaupt, dass ihr alle da draußen unsere Begeisterung für Wissenschaftskommunikation, für Psychologie so teilt. Jetzt würde ich aber auch sagen, Atze, puff, ich trinke noch ein Schlückchen Cola und atme weiter durch, weil ja, das mich, war ja ein Brett, was wir gebohrt haben.
Ja, hat mich sehr aufgewühlt. Ich muss jetzt erstmal eine Runde gehen.
Mach das. Ich sende dir Küsse und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche, mein Lieber.
Atze,
ciao.
Schönen Tag. Und ihr alle da draußen, danke, dass ihr am Start seid.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.